herzlich willkommen an einem weiteren Tag der Umweltenwochen im Literaturforum im Brechthaus, in der zweiten Veranstaltung des Symposiums Natur, Maschine, Technik befragen Birgit Beck, Professorin für Ethik und Technikphilosophie an der TU Berlin, und Kevin Liceri, Technikhistoriker an der TU Darmstadt, gemeinsam das Verhältnis von Mensch und Natur. Moderiert wird das Gespräch von Frank Meyer, der unter anderem bekannt ist als Moderator und Redakteur von RBB. Bevor wir loslegen, möchten wir uns noch bedanken, und zwar bei Steffen Richter, der diese Umwelttage konzipiert hat, beim Hauptstadt-Kulturfonds für die großzügige Unterstützung und bei unseren Medienpartnern Deutschlandfunk Kultur und die Reihe Dritte Natur von Mattes und Seitz, die man sich hier vorne beim Büchertisch anschauen kann und käuflich erwerben, genauso wie einige kühle Getränke. Und dann wünsche ich viel Vergnügen. Mein Name ist Isabel Wanger. Dankeschön.
Wir haben so ein paar Themenbereiche uns vorgenommen. Das sind Themen, mit denen Frau Beck und Herr Liceri sich beschäftigt haben, darüber geschrieben haben, zum Beispiel die Verschmelzung von Mensch und Technik in der Gegenwart, also vielleicht erstmal eine metaphorische Verschmelzung, wenn man daran denkt, dass in vielen Kommunikationsnetzen, in denen wir uns bewegen, soziale Netzwerke uns eigentlich technische Voraussetzungen, unsere Kommunikation vorstrukturieren, die Algorithmen, die berühmten. Aber vielleicht reden wir auch über eine ganz buchstäbliche Verschmelzung, über die Chips, die sich manche Menschen schon implantieren lassen, um bequemer bezahlen zu können oder die Tür aufmachen zu können. Solche Dinge werden uns beschäftigen. Dann unsere Konkurrenz, die uns vielleicht bevorsteht mit der künstlichen Intelligenz, die ja schon besser ist im Schach und im Go, aber vielleicht auch auf ganz anderen Feldern. Was machen wir, wenn ein anderes Wesen, eine Entität klüger wird als wir? Was heißt das auch für unser Selbstbild, wenn sowas am Horizont auftaucht? Das würde ich gern mit Ihnen besprechen. Und vielleicht dann auch mal die Zukunft in den Blick nehmen. Vielleicht können wir uns vor der Konkurrenz ja schützen, wenn wir uns selbst technisch aufrüsten und zu Cyborgs werden und dem Projekt Transhumanismus folgen, mit dem sich Birgit Beck beschäftigt hat, wenn wir bessere Menschen werden, besser ausgerüstete Menschen. Was heißt das dann für unser Bild von uns selbst? Darüber reden wir. Sie wurden ja schon ganz kurz vorgestellt, ich ergänze noch ein bisschen. Birgit Beck ist eben Professorin hier an der Technischen Universität Berlin für Philosophie, leitet das Fachgebiet Ethik und Technikphilosophie, schreibt eben unter anderem über künstliche Intelligenz, Transhumanismus und Menschenbilder. Und Kevin Liceri, Technikphilosoph an der Technischen Universität Darmstadt und vor allem befasst mit den Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen und den wechselseitigen Anpassungen in der Anthropotechnik. Das sind die beiden. Herr Liceri, Sie werden uns gleich ein paar Gedanken vortragen, so zum Einstieg hier in unser Gespräch über eine Entwicklung, die Sie wesentlich finden in unserer gegenwärtigen Technik. Aber ich würde Sie eigentlich gerne vorher beide noch mal ein bisschen kennenlernen. Mit einer Frage vielleicht, ich habe das ja schon angetextet, diese Geschichte, sich einen Chip implantieren zu lassen. Ich habe heute stundenlang Videos geguckt, in denen einem das vorgeführt wird. Ist sehr interessant, es tut auch gar nicht weh. Man kriegt das so injiziert hier oben in die Hand. Kleiner Einstich, dann ist man gechippt und kann eben viele praktische Dinge tun, kann seine Notfalldaten abspeichern lassen, kann vielleicht in Zukunft seinen Personalausweis draufladen, kann Schlüsselbund, Geldkarten und alles zu Hause lassen. Ich wüsste mal gern von Ihnen beiden, sind Sie dabei beim sich chippen lassen?
Also ich glaube, ich wäre nicht dabei, mich chippen zu lassen, zumindest momentan noch nicht. Das ist natürlich alles sehr praktisch, wie Sie sagen. Man kann medizinische Daten auf so einem Chip haben, das heißt, wenn man irgendwie verunfallt, dann könnten die Ersthelfer möglicherweise den Chip scannen und wissen, was zu tun ist. Das sehe ich alles ein. Andererseits ist damit natürlich auch ein hohes Missbrauchspotenzial verbunden, denn wenn jemand den Chip hackt, man weiß ja nicht, was dann mit einem passiert. Ne, möglicherweise könnte dieser Mensch erstens meine Daten verändern oder die Daten irgendwo hin verkaufen. Gut, das ist immer möglich. Er könnte aber vielleicht auch mich fernsteuern. Gut, mit so einem Chip in der Hand kann man sagen, ist vielleicht nicht so tragisch, dann kann er irgendwie so machen. Aber trotzdem, glaube ich, wäre mir persönlich das zu unsicher momentan.
Dann haben wir Sie schon ein bisschen als skeptische Person kennengelernt, was so etwas angeht. Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube, das ist der Klassiker bei Philosophen, dass man immer erstmal skeptisch bei solchen Techniken ist. Und ich würde auch dir vollkommen zustimmen, würde aber auch sagen, dass das Spannende so ein bisschen ist ja dabei, zu gucken, wann sich so eine Art Normalitätserfahrung einsetzt. Also beim Handy zum Beispiel hätte sich auch keiner vorstellen können, dass wir das Smartphone andauernd bei uns haben, was ja auch trackbar ist oder die meisten zumindest alle bei sich haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Chip unter der Haut, wir haben doch immer so eine Angst, so eine Grenze, dass wir diese Hautgrenze durchbrechen, so ein bisschen uns verletzen damit auch. Das machen wir bei dem externen Smartphone auch mit der Brille noch nicht. Bei den Kontaktlinsen kann man darüber streiten, ob es nicht eine Verletzung, ein Eingriff in die Haut ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in wenigen Jahren, 5, 6 Jahren, dieser Chip doch normal geworden ist. Weil wie bei allen, Frau Beck auch sagte, bei allen technischen Entwicklungen ist es halt so, dass man abwägen muss so ein bisschen. Vielleicht gibt es durch den Chip weniger Müll, weniger Probleme, ist alles einfacher auch, wenn man verunfallt, ist man besser gefunden. Also ich glaube auch, das werden wir vielleicht häufiger noch erfahren heute, dass Technik nie an sich gut oder böse ist, sondern immer sehr ambivalent in der Nutzung und auch immer einen ethischen Rahmen braucht oder moralische Implikationen birgt.
Und vielleicht passt der Chip auch schon ganz gut, der unter der Haut-Chip, zu dem, worüber Sie jetzt zum Anfang sprechen wollen. Ihr Thema, mit dem Sie uns jetzt einführen, das klingt erstmal ganz sympathisch. Anthropophilie ist da der Kernbegriff, also die Liebe zum Menschen, wenn ich es erstmal so wörtlich nehme. Bin ich mal gespannt, was dahinter steckt.
Vielen lieben Dank. Ich werde so ungefähr 10 Minuten so einen kleinen Impuls Vortrag leisten und dann freue ich mich auf den Kommentar und auf die Diskussion mit Ihnen. Die anthropophile Technik und wir. Die Fragen im Kontext von Mensch und Technik teilen sich meist, das wissen Sie, alle in 2 Kategorien, entweder Ängste oder Hoffnungen. Ängste wären dabei zum Beispiel, werden wir bald von transhumanen Maschinen ersetzt, werden wir durch neue Biotechnologie alle zu Cyborgs, also zu technischen Übermenschen, wenn man so will. Also es sind Selbst- und Jobverluste. Hoffnungen dagegen wären, können wir vielleicht durch neue Technologie zu positiven Verschmelzungen werden von Mensch und Technik, der Chip positiv gewendet, können technische Entwicklung uns länger und ausgiebiger leben lassen, also dieses Transhumanismus. Man kann besser und ausgiebiger leben, mehr erfahren, mehr sehen, mehr Farben fühlen. Und werde ich am Ende vielleicht sogar im Leben und in der Arbeit entlastet? Das sind die Vorteile. Neben diesen beiden klassischen Erzählungen von Dystopie und Utopie würde ich gerne eine andere Richtung einschlagen. Nicht, weil Ängste und Hoffnungen unwichtig wären, keineswegs, sondern weil das Problem meiner Meinung nach nicht mehr nur in einer apokalyptischen Angst, einer Entfremdung oder einer technologischen Scham, also vor der Maschine, liegt, wie wir sie aus früheren Tagen kennen und wie sie bis heute medial aufbereitet wird. Also in jedem Actionfilm, in jedem Comic, auch in jedem Spiegelartikel finden Sie das ja teilweise. Ganz im Gegenteil, Technik ist heute anthropophil, also Technik menschenliebend, wenn Sie so wollen. Sie ist an den Menschen angepasst. Die mobilen Endgeräte von Handys über smarte Uhren, Fernseher, aber auch Küchengeräte und Autocockpits schmeicheln uns. Sie umgarnen unseren Körper, unseren Geist und unser Ego. In gewisser Weise komplimentieren sie uns und unser Wissen. Technologie beherbergt damit bestimmte Anthropologien, also Menschenbilder, die offengelegt werden müssen. Das sozusagen würde ich als meine Grundabsicht verstehen. Die herkömmlichen Beschreibungsversuche von Technik, also als Verfahren, um naturwissenschaftliche Erkenntnis nutz- und anwendbar zu machen oder aber als Beschaffenheit eines Gerätes, treffen unseren heutigen Umgang mit Technik demzufolge nicht mehr ganz. Denn trotz aller Untergangsszenarien und einem immer wiederkehrenden Technologiepessimismus stellt die Anwendung der Technik in unserem Alltag, und das kennen Sie ja alle, eigentlich kein Problem mehr dar. Natürlich, wir stolpern über PowerPoints, das Handy funktioniert nicht, WhatsApp streikt, das Navi versagt, aber zum großen Prozentsatz kommen wir eigentlich gut mit Technik klar. Das müssen wir uns auch klar machen. Wir bedienen unsere Handys, unsere Smart-TVs und unsere Laptops. Wir scrollen, tippen, drücken und streicheln. Wir sind mit der Technik immer relational verbunden und nicht selten emotional. Heutige Technik prägt uns also durch soziokulturelle, private und öffentliche Kontexte sowie maßgeblich, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich herausstellen möchte, maßgeblich durch ihr benutzerfreundliches, der Begriff ist ja schon zentral, ihr benutzerfreundliches Design. Die Interaktion mit Technik funktioniert, weil wir der Technik gerade nicht neutral gegenübertreten können. Man muss sich also die Frage stellen, also die Frage würde ich hervorheben, wie kam es überhaupt dazu, dass wir einer eigentlich radikal menschlich fremden Existenz, das sind halt Maschinen, sind ja keine Menschen, das kann man, glaube ich, darauf kann man sich einigen, ob es Objekte sind oder Individuum, darüber ließen sie sich streiten. Aber wie kam es dazu, dass wir einer radikal menschlich fremden Existenz heute fühlend und streichelnd begegnen? Meiner Forschung nach wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Technik erkenntnistheoretisch wie auch praktisch vermenschlicht. Der Mensch sozusagen als Argument und als Konstruktionsbedingung. Das heißt also, die Technik wurde in die menschliche Lebenswelt eingelassen. Damit verschwammen nicht nur die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, auch die Distanz verringerte sich. Das Technische wurde für uns praktisch unsichtbar. Die Schnittstelle wurde unsichtbar, weil es natürlich wurde. Was bedeutet das genau? Lassen Sie mich jetzt ganz kurz anreißen. Auf der einen Seite prägt Technik den Menschen, auf der anderen Seite prägen Menschen Technik. Erstens wirken also die technischen Möglichkeiten normativ auf den Menschen, wie beispielsweise das Smartphone verdeutlicht, die ständige Erreichbarkeit, die Routenplanung per Google Maps oder unser digitales Selbstbild auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken und Plattformen verbinden uns scheinbar unmittelbar mit der Wirklichkeit. Doch all diese Applikationen brauchen das unbemerkt, oft unbemerkt wirkende kleine Endgerät, welches so leicht in unseren Händen liegt, welches wir vermeintlich im Griff haben, in Anführungszeichen. Hiermit wird die soziotechnische Umwelt erst zu unserer Mitwelt. Zweifelsohne also verändern neue Maschinen, technische Milieus und digitale Arbeitsumwelten das Bild des Menschen sowie der Maschine diskursiv, also sprachlich und auch ganz konkret praktisch. Der Tramfahrer der 20er Jahre, der Pilot der 60er Jahre agierten in anderen technischen Systemen als der total vernetzte User heute. Der zweite Punkt betrifft eher die Conditio Humana, die Bedingung des Menschen. Der Mensch also als Konzeption, beispielsweise als westlich-weißes, männliches User-Modell, ist ebenso wichtig für diese technische Realisierung. Technikentwicklungen arbeiten sich also an Menschenbildern ab, die sie dann zu Menschenmodellen generieren. Mit denen können sie dann umgehen. Also ein quantifiziertes Menschenbild wäre dann so eine Art Menschenmodell durch Anthropometrie, Messbarkeit, Größe, Gewicht etc. Die verschiedenen Akteure der Industrie versuchen in diesem Sinne, die Technik nach menschlichen Maßstäben zu gestalten, um sie erstens weniger fremdartig erscheinen zu lassen und zweitens den Umgang mit ihr zu erleichtern. Also weniger fremdartig, humanoide Roboter, Pflegeroboter, ein, wenn Sie so mögen, anthropophiles, emotional affektierendes Design und gleichzeitig das benutzerfreundliche Design, was den Umgang kinderleicht macht, also intuitiver Technikumgang. Wir alle müssen keine großen Handbücher mehr lesen, um ein Smartphone zu bedienen. Die große Befürchtung, der Mensch werde technisiert, werde zur Maschine, wird also abgelöst oder vielleicht ist das zu hart gesagt, aber es wird in den Mittelpunkt gestellt von dem vermeintlich beruhigenden Gefühl, dass die Technik sich naturalisiert. Mein Punkt also, der Aufbau von Benutzerfreundlichkeit ist damit immer auch ein Abbau von Angst und Ineffizienz, Emotionen und Ineffizienz. Die neuen Technologien werden hierfür rhetorisch anthropologisiert, linearisiert und finalisiert. Das sehen Sie am Beispiel der Begrifflichkeit, die gerade in aller Munde ist, der Industrie 4.0. Da geht natürlich eine Idee einher von Industrie 1.0, 2.0, 3.0. Interessanterweise werden damit im technikwissenschaftlichen Diskurs der Moderne nicht mehr dystopische Post-, Trans- oder antihumanistische Bilder aufgerufen, wie ich am Anfang erwähnt hatte, sondern geradezu klassisch-humanistisch-anthropologische. Die gegenwärtig sich überall durchsetzende anthropophile Schnittstellengestaltung ist deshalb also so erfolgreich, weil sie Akzeptanz, Vertrauen und Effizienz in der Mensch-Maschine-Interaktion generiert. Man muss hier gar nicht, wie ich erwähnte, an Siri oder Alexa denken. Es reicht wirklich schon Alltagsgeräte, digitale, technische Alltagsgeräte. Technik vermittelt nicht mehr nur zur Welt, wie etwas Fremdes, sondern Technik ist Welt, unsere natürlich-künstliche Welt. Der Philosoph und Historiker Michel Foucault fordert zu Recht, dass die Wissenschaften, Zitat, aus dem anthropologischen Schlaf erwachen und aufhören sollen, vom Menschen, von seiner Herrschaft und von seiner Befreiung zu sprechen. Zitat Ende. Der anthropologische Schlaf, um dieses Bild aufzunehmen, ist aber, wie ich meine, rhetorisch und praktisch in der Mensch-Maschine-Gestaltung bedeutend geworden. Um es klar und vielleicht ein wenig radikal auszudrücken, Anthropologie, Humanismus und Anthropozentrismus sind wirtschaftlich und designtechnisch effizient. Das Design ist ganz auf das Subjekt, den lebendig-psychophysischen Menschen, sprich den User, ausgerichtet. Durch diese anthropologische Signatur des Technischen können wir Technik erst handhaben, mit ihr umgehen und leben. Das Problem der anthropophilen Technik liegt damit gerade darin, dass es in der Anwendung eben, wie erwähnt, meist kein Problem mehr gibt. Technische Applikationen um uns herum vermitteln also eine Natürlichkeit, die in ihren Strukturen, Argumentationen und Praktiken hinterfragt und analysiert werden muss. Natürlich werden die Debatten über eine technische Ersetzung oder Optimierung des Menschen, die wir auch hier führen, die Mensch und Maschine entweder gegeneinander ausspielen oder aber verschmelzen, weitergeführt. Mir scheint aber die konkrete technikanthropologische Reflexion ebenso wichtig, da das subtile Problem der Technik als intuitive Anwendung samt dessen zu hinterfragendem Menschenbild in unserer Lebenswelt sonst zwischen Pro und Contra zu schnell verdeckt wird. Vielen Dank.
Ja, das war jetzt eine Menge an Gedanken, die Sie erstmal hier reingeschmissen haben, Herr Ligeri. Frau Beck, ich habe Sie öfter nicken sehen. Für ein Podium ist immer klasse, wenn Streit ausbricht.
Ja, kann ich gleich machen.
Umso besser. Dann, Sie können aber auch erstmal mit dem anfangen, womit Sie einverstanden waren, aber ganz wie Sie wollen.
Okay, ich kannte ja diese Einstiegsworte schon, weil du mir vorher das Paper schon geschickt hast und ich bin tatsächlich mit vielem sehr einverstanden, aber nachdem wir ja gleich auch vielleicht ein bisschen kontrovers diskutieren wollen, würde ich vielleicht mal gleich mit der anthropophilen Technik anfangen. Das hatte ich mich schon beim Lesen gefragt. Ist denn die Technik tatsächlich so anthropophil oder nicht möglicherweise doch ein bisschen misanthrop, indem sie zum Beispiel manipulativ wirkt? Und auch eine ganz spannende begriffliche Frage, finde ich, das ist ganz parallel zu diesen persuasiven Technologien. Mhm. Da kann man ja auch fragen, wer oder was versucht denn zu überreden, also persuasiv zu wirken? Tatsächlich die Technik, kann die das als Subjekt? Oder sind das die EntwicklerInnen, die ProgrammiererInnen, die Leute, die die Technik verkaufen? Und genauso könnte man fragen, wer ist denn hier anthropophil? Die Technik selber, kann die das? Kann die Subjektstatus haben? Oder sind es die Leute, die die Technik entwickeln oder verkaufen? Oder wer ist denn hier anthropophil und stimmt das denn überhaupt?
Ja, vielen Dank. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, würde aber sagen, dass natürlich diese Manipulierbarkeit vielleicht ein Teil sein kann von anthropophilen Sachen. Also der Erzieher kann ja auch anthropophil sein, trotzdem ist er extrem manipulierend. Ja. Also
okay, die klassische, paternalistische Technik ist
die klassische Idee. So ein bisschen. Die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, dass dieses Schmeichelnde oder an uns Angepasste, ob es jetzt die Körperform ist, ob es irgendwie die Art der Bedienung ist, so ein bisschen, ja immer etwas Manipulatives hat, weil es sich selbst aufhebt. Das Dritte, die Technik sozusagen als das Medium, das Zwischenmedium, hebt sich ja dann so ein bisschen auf, weil es selbst nicht mehr in den Vordergrund tritt, wäre ja so ein bisschen diese Idee dahinter. Und gleichzeitig stehen hinter der Technik, oder die Technik ist ja eh immer so ein Problem, ist ein bisschen, darüber haben wir auch gesprochen mal, ist ein bisschen wie der Mensch, da ist Kollektivsingular immer problematisch, weil die Technik ja eigentlich ganz viele konkrete Techniken sind, wohinter dann ganz viele verschiedene Entwicklerinnen und auch Interessen stehen. Vielleicht gar nicht so stark Personen, Individuen, sondern auch Strukturen zum Beispiel, die eine bestimmte Technik zu einer bestimmten Bedienung erst möglich machen. Man kann nicht jede Technik, das wissen Sie ja auch, kann man nicht gleich bedienen. Also so ein Handy bedienen Sie natürlich ganz anders als ein Auto, ein Flugzeug zum Beispiel. Dennoch würde ich schon sagen, dass es auch Anthropophilie oder besser gesagt eine Benutzerfreundlichkeit, das kann man auch so nennen, also die Freundlichkeit überhaupt, was natürlich alles sehr starke emotional kodierte Begriffe sind. Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Auch die Frage, vielleicht auch der Begriff, der so ein bisschen was verdeckt, aber die Technik ja als Gestaltungsmedium selbst das Problem so ein bisschen verdeckt. Ich glaube auch, dass nicht alle Ideen und alle Manipulationsmöglichkeiten wirklich schon in die Technik hereingelegt wurden von den Konstrukteuren. Also teilweise birgt dann Technik vielleicht sogar als Subjekt nicht, aber als Akteursstatus selbst doch Möglichkeiten, die so nicht reingelegt wurden. Also wenn Technik zum Beispiel anders verwendet wird, als sie geplant wurde zum Beispiel. Das wäre aber eher so eine Frage, glaube ich, ob man nicht dann auch diese Machtstrukturen umdrehen könnte. Das wäre so eine spannendere weitere Frage. Also kann man nicht Nutzungsbedingungen ändern vielleicht? Okay, also Technik ist nicht so geplant, aber eigentlich schaffen wir eine autonome, auch vielleicht Selbstermächtigung des Users, der eher nicht passiv ist, aber als Modell entworfen wird, wenn er sich der Technik selbst ermächtigt. Aber dafür braucht er natürlich technisches Wissen. Mhm.
Genau, Verbeek, also Peter Paul Verbeek, das ist ein Technikphilosoph, der spricht in diesem Zusammenhang von der Multistabilität von Techniken oder Technologien. Mhm. Und damit meint er genau das, dass zwar schon bestimmte Werte und Ziele natürlich in die Technik hineingelegt werden, das heißt, die ist nie neutral, das hast du ja auch gesagt, aber dass natürlich durch die Nutzung und die weitere Interpretation sich das ändern kann. Und dass möglicherweise solche Techniken nicht so gebraucht werden, wie es eigentlich intendiert war, sondern dass die in verschiedenen Kontexten dann tatsächlich auch andere Werte generieren und auch weitertragen zum Beispiel.
Eine Sache dazu ganz. Das finde ich auch super interessant. Auch das Spannende bei Verbeek, auch bei so Philosophen wie Floridi, ist, dass die halt super interessante Sachen, aber super blind sind für Anthropozentrismus. Das ist interessant, weil die überhaupt gar keinen Anthropologiebegriff haben oder nicht den, der in vielen technologischen, also Menschenbilder interessiert die halt gar nicht. Das ist super interessant. Also die haben ihre Idee, die kommen aus einer ganz anderen philosophischen Richtung, teilweise auch als vielleicht der deutschsprachige Diskurs. Und das Spannende ist bei diesen Philosophen, die übersehen dann teilweise, wie aufgeladen, wie anthropologisch und anthropozentrisch aufgeladen teilweise schon die Entwicklung von Technik ab den 50er Jahren. Das ist super interessant, wie sich auch Ingenieure gegen diese starke Mensch-Maschine-Analogie wenden in ihrem Design. Also gerade gegen so eine Idee der in den 50er Jahren stark aufkommenden Kybernetik. Also das ist die Wissenschaft, wo auch diese Idee des Cyborgs, des Cybernetic Organism herkommt. Und das ist interessant, glaube ich, dass man da, glaube ich, nochmal genauer, das wäre so ein bisschen diese Idee, dieses Essays gewesen, den ich vorgestellt habe, da nochmal genauer hingucken muss, weil ich glaube, diese Idee des Anthropozentrismus, der eher wirklich, wie du sagtest, sehr schmeichelnd daherkommt und wir würden alle sagen, da stimmen wir zu, ist doch gut, Anthropozentrismus eigentlich, ist doch toll. Könnte man erstmal sagen.
Außer wir sind TierethikerInnen, dann vielleicht nicht.
Aber erstmal würde man jetzt sagen, im Großen sagen, wenn es um Menschen geht, ist es immer gut. Aber die Frage halt, dass man das auch für ein technisches, ökonomisches, neoliberales Design benutzt, kann dann wiederum zum Problem werden.
Genau, ich wollte auch fragen, weil das gerade zu dem Punkt passt, den Sie gerade stark gemacht haben, dieses immer weitere Vordringen der Technik und immer sich stärker ausbreiten, auch in unserem Alltag, ja bis, ich musste denken an Bilder, die ich vor kurzem gesehen habe, wo Paare im Bett sitzen und jeder hat ein Tablet vor sich oder ein Handy vor sich, also wo die Technik bis in die Betten hineinkommt, heißt ja auch, dass der Zugriff der Technik auf uns immer totaler wird, ja? Dass wir in allen möglichen Lebenslagen eben bis in die letzte Minute vor dem Einschlafen zur Verfügung stehen oder von der Technik in Beschlag genommen werden wollen. Gehört das auch zu Ihrer Fragestellung, wie die Technik uns immer totaler in Beschlag nimmt?
Ich denke, das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil er gleichzeitig damit einherspielt, dass wir halt uns selbst aber auch, also es ist immer so eine Doppelbewegung, wir selbst lassen uns natürlich auch immer stärker von Technik dann auch in Beschlag nehmen und begeistern. Also man kann natürlich sagen, okay, früher waren die Paare im Bett mit einer Zeitung, beide vielleicht und mit einem Buch, und heute lesen sie ihr Buch, dann halt auf dem Smartphone, ist ja alles soweit in Ordnung. Aber natürlich, wenn sie dann, wie Sie sagen, erreichbar sind, also diese Art von, dass der Chef abends noch eine WhatsApp schreiben kann oder zumindest oder noch eine E-Mail, wo man noch kurz antworten muss und gleichzeitig das einhergeht mit einer Art von Freiheitsgefühl, weil man flexibel arbeiten kann unter den digitalisierten Bedingungen, dann würde ich auch sagen, muss das reflektiert und auch zum Problem gemacht werden, weil es immer die Doppelseitigkeit hat. Die eine Seite ist dann immer natürlich bin ich flexibel und ich bin immer erreichbar und ich kann mir auch dann frei nehmen, wann ich möchte, weil ich die Technik am Leibe trage und weil die Technik total ist. Ich muss nicht irgendwo hinfahren in ein, das gibt es ja glaube ich gar nicht mehr, das gibt es in den 90ern, das kennen Sie vielleicht noch, ein Internetcafé. Zum Beispiel, das ist ja nicht was, ich will Telefonzellen, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, aber sozusagen, man geht irgendwo hin und geht dann da ins Internet. Das ist genauso wie die Metapher des Surfens. Ich glaube auch, die hat sich abgenutzt so ein bisschen. Mhm. Man geht irgendwo auf eine Welle und surft, ins Internet mal reingehen.
Ich frage auch danach, weil Sie ja von der Naturalisierung der Technik gesprochen haben. Ja? Und je selbstverständlicher die Technik anwesend ist in unserem Alltag, was ja auch darin steckt, in diesem Naturbegriff für die Technik, desto fragloser wird sie ja für uns. Also ist dann eigentlich der Begriff der Technosphäre überhaupt noch sinnvoll, wenn die Technik uns eigentlich umgibt wie eine natürliche Umgebung und uns ebenso sehr zur Natur geworden ist?
Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Technikbegriff an. Ich hatte gerade ganz ein ähnliches Beispiel mit den Büchern im Kopf. Wenn man jetzt einen sehr weiten Technikbegriff hat und darunter auch im Sinne von Techne alle möglichen Techniken fasst, ne, dann könnte man sagen, warum? Genau, also ein Buch zu lesen ist auch eine Technik, Kulturtechnik, ne, und das machen die Leute auch abends im Bett. Und da stört sich keiner dran. An den anderen Techniken stört man sich vielleicht jetzt nur, weil die neu sind. Ne, und dann tritt ein Gewöhnungseffekt ein und dann ist das auch ganz normal für die Leute. Dass Natur und Technik eigentlich ja immer als Gegensatzpaare gesehen werden und dass die jetzt enger zusammenrücken, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, glaube ich. Ja, denn in anderen Diskursen werden Natürliches und Künstliches immer noch streng getrennt, wenn man jetzt an biotechnische, humanmedizinische Eingriffe zum Beispiel denkt. Ja, da sind solche Natürlichkeitsargumente noch sehr stark. Aber in anderen technikphilosophischen Diskursen scheint mir das nicht so zu sein, dass diese Dichotomie so stark aufrechterhalten wird zwischen Natürlichem und Technischem als Künstlichem.
Und wo sehen Sie noch andere Beispiele dafür, dass Technik und Natur immer stärker ja auch miteinander verschmelzen?
Ach so, ja, wir hatten ja schon zum Beispiel gesprochen über Climate Engineering oder sowas, ne? Dass man versucht, irgendwie die Natur, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, durch Technik irgendwie zu retten. Ne? Da kommen Natur und Technik auch vielleicht eng zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie auf das jetzt raus wollten, aber... Wäre ein Beispiel.
Ich wollte darauf hinaus, was Ihnen einfällt.
Ich wollte vorher noch was zum Anthropomorphismus vor allem sagen. Ne? Das ist, glaube ich, interessant, weil das scheint ja tatsächlich gut zu funktionieren, dass wir umso besser mit, wenn ich jetzt wieder den engen Technikbegriff nehme, umso besser mit Technik interagieren können, je normaler uns dieser Umgang vorkommt. Und nachdem wir, glaube ich, sowieso dazu neigen, alles Mögliche, unter anderem eben auch technische Artefakte zu anthropomorphisieren, wird es natürlich im Design auch ausgenutzt, dass dann die Interaktion vielleicht besser funktioniert. Wir hatten vorher schon das Beispiel der Pflegeroboter. Da wird das sozusagen nochmal doppelt, wenn man sich Paro jetzt vorstellt, diese kleine Robbe. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, so eine kleine Kuschelrobbe. Und die soll in der Altenpflege oder für DemenzpatientInnen zum Beispiel eingesetzt werden, wurde auch schon getestet, ist auch relativ erfolgreich, die Leute sind ruhiger, ansprechbar, die Medikation kann teilweise verringert werden und da wird ja doppelt anthropomorphisiert, einmal diese Maschine, der Roboter und dann auch noch das vermeintliche Tier, ne? Und scheint aber zu klappen.
Ja, bitte. Nee, ich nur ganz ernsthaft, weil ich da vollkommen zustimmen würde dir. Das ist abseits dieses oder neben diesem anthropomorphen Design ist auch, glaube ich, interessant bei der Fragestellung, dass auch die ganze Semantik, die ganze Bedeutung, wie wir über Technik reden, halt selbst anthropomorphisierend ist. Das finde ich immer sehr interessant, wenn man über KI, also Intelligenzbegriffe und Lernbegriffe spricht zum Beispiel. Das sind ja eigentlich erst im 20. Jahrhundert Begriffe, die sich dann stark über Menschen, Tiere, Schüler etc. auch auf Maschinen und Technik ausgebreitet haben. Und für uns halt, für viele von uns sehr normal. Also Maschinenlernen, KI sind eigentlich normale Begriffe, obwohl dahinter natürlich ein ganzer semantischer Prozess und Transformationsprozess steht, der es irgendwie möglich gemacht hat, dass man auf einmal vermeintlich menschliche Aktivitäten wie Lernen als sozusagen befähigtes Denken oder Anpassungsfähigkeit wäre eine Möglichkeit oder auch als Intelligenz, Intelligenzbegriffe, dann auf nichtmenschliche Akteure anwenden. Das ist zumindest interessant, das würde ich immer wieder auch in den Diskursen, also in den philosophischen Diskursen sowieso, aber auch in den technischen Diskursen hinterfragen, was für, also die klassische Arbeit am Begriff dann nochmal stark machen. Deswegen würde ich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Anthropophilie ist jetzt ein Schlagwort, das Sie uns neu beigebracht haben. Sie haben sich auch schon länger mit Anthropotechnik beschäftigt. Und wenn ich die Zusammenhänge, also wie Sie sich mir jetzt aus Ihren Texten so dargestellt haben, ist es denn richtig, dass diese Anthropophilie, also die Anpassung der Produkte an unsere menschlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten, eigentlich auch ihre Anfänge hatte in der industriellen Entwicklung, also an der Anpassung von Arbeitsplätzen zum Beispiel an die Möglichkeiten, Fähigkeiten von Arbeitenden? Oder habe ich das falsch
verstanden? Nein, das haben Sie vollkommen richtig verstanden. Das ist genau der Punkt, dass halt, um die Geschichte dann kurz darzustellen, die frühe arbeitswissenschaftliche Entwicklung des Taylorismus, also die Idee, dass man eher Menschen an Technik anpasst und nicht so sehr Technik an den Menschen, das kennen Sie vielleicht, die Idee des Hammerschlags, also das Fordsche Fließband zum Beispiel, war immer die Idee dahinter, irgendwie muss der Mensch nach dem Rhythmus der Maschine funktionieren. Das hat ungünstigerweise nicht so gut funktioniert. Das heißt, es gab große Effizienzeinbußen, nur große Probleme mit den Maschinen, also Störungen, Kapitalverlust. Das ist immer ganz dramatisch in der Wirtschaft, wenn ein Mensch eine Maschine kaputt macht. Menschen kann man ja ersetzen, die sind nicht so teuer, aber Maschinen kosten relativ viel Geld. Und dann kam die Psychotechnik, ein angewandter Zweig der Psychologie in den 20er Jahren, und da kam die Idee der Sinnfälligkeit auf, zum ersten Mal. Die Idee also, dass Maschinen in den Sinn fallen müssen. Das ist wirklich ein Begriff, der es auch in die DIN-Norm geschafft hat. Also die Sinnfälligkeit von technischen Artefakten. Und das kennen wir alle. Also heißt, wie man eine Klinke runterdrückt zum Beispiel, wie man einen Lichtschalter anknipst, wenn Sie nach rechts lenken, beim Auto fährt das Auto nach rechts, wenn Sie nach rechts blinken, geht der Blinker nach rechts. So, das ist eine intuitive Maschinenaneignung. Das wurde halt ab den 20er Jahren psychologisch und von vielen Wissenschaften unter dem Aspekt der Sinnfälligkeit untersucht. Und da ging das halt über, ich mache es relativ kurz, zu dem Begriff der Anthropotechnik. Der kam in den 60er Jahren stark auf, den gibt es auch schon früher. Also Sloterdijk ist nicht der Erfinder dieses Begriffes, sondern es gab es schon früher. Aber in den 60er Jahren wurde damit ein großer Forschungszweig und große Institute auch im deutschsprachigen Raum bezeichnet, in dem Militärforschung, aber auch Konsumforschung betrieben wurde, um technische Artefakte an den Menschen anzupassen. Und das war sozusagen, das wurde dann auch, es gab schon vorher natürlich Probleme mit Technik, aber da kam das Problem auf die Bühne des Wissens, wenn Sie so mögen. Da gab es auch Geld dann für und da gab es Forschung und Institute. Also da wurde auch das Problem institutionalisiert. Also das ist sozusagen der Punkt. Und dann auch ging es auch dann in den Heimbedarf, der Heimcomputer etc. Also um es nur kurz nochmal die Geschichte zu erzählen, so ein bisschen.
Sie wollten also, da einhaken?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir möglicherweise gerade eine Renaissance des Taylorismus erleben und dass sehr wohl sich die Menschen, wenn sie denn arbeiten wollen, heute an die Technik anpassen müssen und nicht umgekehrt. Also gerade die Erfahrung jetzt mit diesem aktuellen Online-Semester, wirklich, also man konnte nicht, es war nicht so, dass die Technik jetzt schön an die Bedürfnisse der Studierenden oder Dozierenden angepasst wurde, sondern man musste das jetzt so machen. Und es ging nicht anders. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Richtung, dass es nur einseitig jetzt ist, dass die Technik an die Bedürfnisse der NutzerInnen angepasst wird, sondern umgekehrt ist es schon auch so.
Würde ich dir vollkommen zustimmen. Es ist ein Aushandlungsprozess. Trotzdem würde ich sagen, dass die Starke, dass auch bei den Online-Seminaren jetzt, glaube ich, zumindest rhetorisch und vielleicht auch praktisch, es nicht mehr so verkauft wird wie beim Taylorismus, dass jetzt runtergebrochen, dass der Mensch zur Maschine werden muss. Ich glaube auch, dass die Technik immer auch uns mitbestimmt. Also wie schaut man auf die Welt? Wie reagiert man auch auf den eigentlich zwischenmenschlichen Dialog, wenn er über Zoom oder Skype funktioniert? Zum Beispiel, das ändert was mit uns. Und trotzdem würde ich dafür plädieren, dann doch zu sagen, in irgendeiner Form, allein, dass dieses technische Gerät vor mir Sprache und vielleicht auch menschliche Gesichter erkennt und auch irgendwie auf uns eingehen kann, hat eine Entwicklung hinter sich. Ja, im 20. Jahrhundert. Trotzdem natürlich, also es ist keine Entwicklung, würde ich sagen, die jetzt rein dem Menschen zugutekommt. Es gibt auch Strukturen dahinter, die auch den Menschen sich immer auch an die Maschine anpassen lassen. Der andere Punkt ist, glaube ich, dabei, gerade in der Industriedebatte ist interessant, dass diese Idee der Anpassung der Technik an den Menschen immer auch damit einhergeht, dass es natürlich auch einen Wandel im Menschenbild gibt. Also die Idee zum Beispiel, die kam vorhin auch kurz in ihrer Einleitung auf, die Idee, dass der Mensch, dass der Vorteil keine Maschine ist, aber auch keine sein darf. Er muss flexibel sein. Also ein bisschen, wie man es abends noch abrufbar für den Chef. Er muss flexibel sein, er muss Erfahrungswissen haben, er muss im Endeffekt dann die Maschine kontrollieren. Wenn die Maschine nämlich nicht das leisten kann, was sie leisten soll. Sie kann nämlich nicht vollkommen fehlerlos agieren. Da muss wieder der Mensch mit seinem Erfahrungswissen, mit seinem Bauchgefühl, auch das ist ein Begriff, der häufiger in der Industrie 4.0-Debatte vorkommt, mit seinem Bauchgefühl noch eingreifen. Weil das Oberprimat, zumindest für den Technikdiskurs oder für den Industriediskurs, ist halt immer die Effizienz. Da geht es auch gar nicht, glaube ich, so stark darum, dass der Mensch jetzt in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern eher darum, dass das gesamtsoziotechnische Gesamtsystem reibungslos funktioniert. Und da würde ich auch sagen, ist natürlich der Mensch in der Pflicht, da hat er die Aufgabe, aber auch die Verantwortung. Und da kann man sich auch die Frage stellen, wird er da nicht wieder ausgenutzt eigentlich? Mhm. Unter, als Humankapital so ein bisschen natürlich.
Der Zugriff wird auf jeden Fall totaler, wenn der Mensch nicht nur sozusagen als mechanische Funktion gefragt ist gegenüber der Maschine, sondern mit all seinen Ressourcen, auch mit seiner Kreativität, Flexibilität und so weiter. Und also ich bin ja froh, dass Sie da meine Lesart bestätigt haben. Und aber sollte uns das dann eigentlich beunruhigen oder ist das eine Frage, wenn wir sehen, dass die Art, in der Technik heute an uns angepasst wird, dass das eigentlich ein Vorgang ist, der aus dem ökonomischen, industriellen Sektor kommt? Wie beschäftigt Sie das?
Ich denke wohl, dass man das hinterfragen sollte. Welche Menschenbilder stecken denn dahinter? Das sind möglicherweise auch welche, oder es sind möglicherweise verschiedene, ne, die auch vielleicht nicht so ganz zusammenpassen. Einmal, es schwirrt ja immer noch dieses seltsame Modell des Homo economicus herum. Dann gibt es genau das Gegenteilige, dass man sagt, Menschen haben nur bounded rationality und deswegen brauchen die diese ganzen Techniken, ne, weil die sich nicht so viel merken können, die können nicht so schnell denken, die können schlecht Statistiken nachvollziehen, weiß ich nicht, ne, schlecht rechnen. Und sowas, deswegen brauchen die diese Techniken. Andererseits sagt man, ja, aber der Mensch muss verantwortlich bleiben. Ne? Also das scheint irgendwie so ein komisches Konglomerat an anthropologischen Vorstellungen zu sein, die man mal rausnehmen und zerpflücken kann. Das, glaube ich, ist eine gute philosophische Aufgabe. Und man kann auch gucken, welche Werte werden denn tatsächlich den Menschen vermittelt. Oder es wird ja von den Leuten, die solche Techniken entwickeln, irgendwie antizipiert, dass diese Menschen bestimmte Werte oder Interessen selber hätten und damit können sie unterstützt werden durch die Technik. So. Aber wenn man jetzt nur antizipiert, dass die Leute alle reich, schön, fit und weiß ich nicht was sein wollen, dann ist das natürlich auch wieder möglicherweise eine sehr reduzierte Sicht und sowas, glaube ich, kann man versuchen aufzudecken erstmal.
Was würden Sie denn herauslesen für ein Menschenbild aus der anthropophilen Technik?
Also ich würde da Birgit Beck vollkommen zustimmen, das sind verschiedene Menschenbilder, die sich auch teilweise ausschließen, die im Kampf miteinander stehen, das kann man auch so sagen, dass es halt auch Menschenbilder sind, die auch natürlich immer ihre nationale Prägung haben, auch das, ne, also ein westlich-europäisches Menschenbild ist vielleicht ein anderes, was in die Mensch-Maschinen-Interaktion kommt, als ein asiatisches Menschenbild. Und das ich würde da auf jeden Fall, was man so im letzten, also jetzt philosophiehistorisch und technikphilosophisch, was sich entwickelt hat in den letzten paar Jahren, zumindest wozu ich ein bisschen gearbeitet habe, bei der Mensch-Maschine-Anpassung, ist das schon ein Menschenbild, was immer sich selbst wieder behaupten möchte. Das ist schon eins. Also ein Menschenbild, das hatten Sie ja auch am Anfang gesagt, das große Problem immer dieser Abgleich mit der Maschine. Wer ist intelligenter? Wer kann besser denken? Wir hatten ja diese Idee am Anfang, das Gehirn als Computer in den 50er Jahren. Die Idee vorher war dann der Mensch, der Motor. Auch das ist ein Bild aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, also die Idee der Thermodynamik. Das haben wir, und diese Bilder schwingen immer noch mit. Also wenn wir sagen, zum Beispiel, ich habe heute viele Kalorien verbrannt, da ist ja ein Motorbild dahinter zum Beispiel. Das ist ja kein Bild, jetzt kein rein biologisches Bild. Und das wiederum, also Semantiken und Menschenbilder tragen sich auch in die Gemeinsprache. Das Gleiche auch natürlich mit dem Gehirn als Computer. Wie viel Informationen haben Sie denn heute aufgenommen bei dem Gespräch heute Abend? Information ist ja eigentlich ein Begriff, der sehr stark in den 40er und 50er Jahren, wie erwähnt, bei der Kybernetik, also einer System- und Strukturwissenschaft, einherging. Und jetzt aber sehr stark, und das muss man auch immer problematisieren, würde ich auch sagen, weil unser Menschenbild sehr stark analogisiert wird mit Wissen. Information ist Wissen. Das ist natürlich problematisch. oder sollte man vielleicht problematisieren, weil dieser Informationsbegriff sehr stark auf Messbarkeit und Quantifizierung aus ist. Das andere dann, ab den 60er Jahren haben wir das Problem, dann kann der Computer besser rechnen als wir. Und dann sagen wir, okay, rechnen ist ja schön und gut, aber das ist ja kein Denken. Wir sind immerhin noch besser im Schach und dann werden wir im Schach auch geschlagen. Dann sagen wir, okay, Schach ist ja eigentlich nur ein bisschen besser rechnen. Aber so richtig kreativ ist ein PC noch nicht. Und dann werden wir halt beim Go geschlagen. Und dann werden wir irgendwann auch geschlagen bei einer Musikerstellung oder bei einer Grafikzeichnung. Das Problem ist immer, dass der Mensch Rückzugsorte braucht. Jetzt gerade, glaube ich, ist die große Idee natürlich zu sagen, der Mensch hat eine Leiblichkeit. Der Computer oder die Maschine wird niemals eine Leiblichkeit haben. Er hat vielleicht einen Körper, also einen objektivierbaren Körper, eine Masse, eine Materie, aber das Leiblichkeitsgefühl, was wir haben, unsere exzentrische Positionalität, also wir können von uns Abstand nehmen zum Beispiel, wir können in die dritte Person gehen, das kann der Computer bisher noch nicht, weil er eben kein Leiblichkeitsgefühl hat. Aber so oder so würde ich sagen, dass wir uns vielleicht gar nicht so festlegen müssen, was der Computer jetzt kann und wo wir stehen, sondern immer eher auf die Prozesse schauen sollten, was für Menschenbilder dahinter stehen und wie auch, das finde ich interessant, wie diese Menschenbilder für andere Zwecke und Ziele gebraucht werden, so ein bisschen. Also warum, immer die Frage, die Frau Beck auch gerade dargestellt hat, die Frage, warum reden Leute vom ganzen Menschen? Warum wird diese Idee eines ganzen Menschen, einer leiblichen Erfahrung im Menschen, warum wird das denn gegen eines immer noch verwendeten Bildes des Taylorismus 4.0 gesetzt? Warum wollen wir nicht, das ist auch, was immer wieder vorkommt in den Debatten, warum wollen wir nicht, dass der Mensch ein Rädchen im Uhrwerk ist, also eigentlich dieses mechanische Bild, von Schiller übernommen, so ein bisschen, immer wieder diese Gegenbilder, um uns selbst aber, um unser eigenes Menschenbild damit auch zu festigen. Und so, okay, wir haben aber immer noch eine Hoheitsgewalt, also immer diese Idee von, die ist immer auch mitschwingt beim Mensch-Maschine-Diskurs, Herr und Knecht, also das alte Bild vom Zauberlehrling so ein bisschen, der mit dem Besen nicht klarkommt.
Was wäre ein besseres Bild?
Also ich glaube, ich habe jetzt sozusagen auch natürlich nicht die perfekte Antwort für Sie, leider, aber ich glaube, dass es darum geht, dass man erstmal diese Arbeit macht und ein bisschen auch diese Bilder aufdröselt, bevor man wieder Neues dagegen setzt vielleicht und gleichzeitig auch schaut, wo die Bilder herkommen. Also das wäre natürlich, momentan stehen wir in einem produktiven und vielleicht auch problematischen und provokanten Austausch mit technischen Artefakten, das kann man sagen. Ich glaube, es gibt Probleme, das hatten Sie auch schon, das hatte Frau Beck ja auch schon gesagt, es gibt Überwachungsprobleme zum Beispiel. Es gibt auch Probleme, wenn wir technische Semantiken auf den Menschen übertragen. Also es ist nicht nur so, dass wir unsere Semantiken auf die Technik übertragen, wie Lernen, Intelligenz, wir übertragen auch den Begriff des Informationen, des Codes, das hatte ich auch vorhin kurz gesagt, auf den Menschen. Da kommen wir auch, glaube ich, schnell zum Transhumanismus auf. Also diese Frage einfach. Und das muss man halt, glaube ich, philosophisch hinterfragen, kritisieren, aber eher in so einem kantischen Kritikbegriff, dass man sagt, okay, man muss es genau untersuchen und dann auch rausnehmen. Das wäre, glaube ich, die Idee. Und dann kann man hinterher, wenn man das historisch genealogisiert hat, also untersucht hat und kritisiert hat, vielleicht zum neuen Normativen, das wäre eher so eine ethische Frage, Menschenbild kommen.
Kurzer technischer Einwand, haha. Was ich früher hätte sagen sollen, wenn Sie sich einschalten wollen hier mit Fragen oder Anmerkungen oder Themenvorschlägen oder was auch immer, dann tun Sie das jederzeit, dann nehmen wir das hier mit hinein. Ich würde gerne mal kurz eine Klammer aufmachen, weil Sie vorhin etwas gesagt haben oder vorgeschlagen haben, doch mal rauszuschauen aus unserer westlichen Tradition, eurozentristischen Tradition, was den Umgang mit Technik angeht. Und asiatisch haben Sie als mögliche Alternative aufgeworfen. Ist Ihnen denn in Ihren Forschungen schon einmal ein anderer kultureller Ansatz des Umgangs mit Technik begegnet, der ja andere Ideen aufbringt, andere Perspektiven aufbringt, als die wir gewöhnlich haben, wenn wir über Mensch und Technik nachdenken?
Also das Spannende im Großen und Ganzen ist natürlich, dass gerade auch der asiatische Raum, also wenn wir jetzt Japan nehmen, natürlich darüber haben auch jetzt gerade auch in neuester Zeit auch Medienwissenschaftler dazu gearbeitet, dass die natürlich auch ganz andere Ideen haben, die an Technik dranhängen. Also ich glaube, es ist gar nicht immer so stark, dass der Technikbegriff, der bei uns ja, was hatten wir auch vorhin gesagt, sehr stark in der Differenz von Natur und Kultur liegt und auch teilweise auch von einer bestimmten Art der Aufklärung geprägt ist, dass das in anderen Bereichen so nicht nachvollziehbar ist immer. Natürlich kann man sagen, aber okay, die benutzen doch auch alle Smartphones. Natürlich, auch die Idee, die wir von Technik haben, ist natürlich global wirkmächtig. Das hängt natürlich auch an Verwertungsketten und auch an Kapitalströmen, keine Frage. Das ist Apple, iPhone und auch Microsoft und IBM verkaufen sich halt überall. Und die Nutzung ist mehr oder weniger auch überall vielleicht ähnlich. Dadurch wird auch ein bestimmtes Technikverständnis überall globalisiert. Was aber spannend ist, ist ja zu gucken, dass die Ideen, die wir, oder ist nicht wir, aber die der europäische Raum entwickelt hat, auch starke Ideen vom Subjekt zum Beispiel, starke Ideen vom Individuum. Jetzt kann man sagen, okay, auch das wurde gebrochen in den letzten 30 Jahren, vollkommen richtig. Auch da gibt es Gegenbewegungen, die das wiederum hinterfragen. Aber eigentlich haben wir doch die starke Idee eines Homo Fabers, also neben Homo economicus noch die Idee des Homo Fabers, der Technik bedient und der auch Macht über Technik hat. Hier ist das Subjekt, der Homo Faber, der Sozialingenieur, der dann in das Objekt, hart gesagt, eingreift. Also wir haben immer diese duale Idee. Und das muss man hinterfragen, ob das in anderen Kulturen, da müsste man auch den Dialog anregen, den Dialog mit den Kulturen, mit Philosophen aus diesen Kulturen, um den Austausch zu schaffen. Da vielleicht muss man da auch wirklich auch mal ins Feld gehen in diesen Kulturen, um zu gucken, ob entweder unsere Begriff von Technik und Natur, Individuum und Kollektiv teilweise auch, aber auch Homo Faber, ob die, wenn sie denn übernommen wurden, diesen Kulturen ähnlich funktionieren oder ob sie nicht auf andere kulturelle Grundlagen stoßen, die dann etwas Neues erschaffen. Also ob nicht unsere Idee von Moderne, auch da gibt es ja Forschung zu, eine andere Moderne ist als die Moderne in anderen Bereichen und in anderen Ländern auch. Und das fände ich interessant. Also ich bin gerade sozusagen erst am Anfang dieser Idee, dass man Lernen und Technik auf andere Regionen sich nochmal anschaut. Das Spannende ist immer, dass wir dadurch, wenn wir, glaube ich, den Blick von außen mal probieren, was ja immer schwierig ist, wenn man sich seine eigene Kultur von außen anschaut, dass wir halt nochmal besser hinterfragen können, wie wir mit eigentlich selbstverständlichen Begriffen wie Technik, Natur, Individuum, Kollektiv, aber auch Mensch zum Beispiel, ist ja eigentlich auch ein Begriff, der zentral ist, ob man damit anders umgehen kann.
Also es ist ein Projekt, die Erkenntnisse sind noch nicht da. Dann würde ich gerne einen Sprung machen. Sie hatten auch schon davon gesprochen, wir haben das Thema schon ein paar Mal berührt, künstliche Intelligenz, ein Thema, mit dem Sie sich in letzter Zeit ausgiebiger beschäftigt haben. Sie haben einen Text geschrieben, es menschelt in der KI, in der künstlichen Intelligenz. Da sind gleich Mensch und Technik, eben die künstliche Intelligenz zusammengezogen, unser Thema heute. Vielleicht müssen Sie uns erstmal ein bisschen auf den Stand bringen, damit wir alle mitdenken können. Sie schreiben am Anfang über die Unterscheidung von schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Können Sie uns erstmal gleich kurz erklären zum Einstieg in das Thema, was das ist?
Also vielleicht kann ich zuerst sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich wurde eingeladen zu einem Workshop in Berlin und der hatte den Titel Understanding AI and Us. So, und dann habe ich überlegt, ja gut, da muss ich irgendwas sagen, was sage ich denn? Und dann dachte ich mir, na dann mache ich halt einfach das, Understanding AI erstmal, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Und dann Understanding Us. Und so ist auch dieser Aufsatz gegliedert, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Alle reden davon und gebrauchen diesen Begriff, aber es ist eigentlich völlig unklar, was das heißen soll. Stört aber keinen offenbar. Ne? Und die einzige Unterscheidung, die manchmal gemacht wird, das ist die zwischen starker und schwacher KI. Und das heißt, schwache KI ist ganz normal, gibt es jetzt schon überall und so. Und starke KI, das wäre tatsächlich, wenn die Maschinen irgendwann intelligent in einem starken Sinne wären. Also wirklich denken könnten, wirklich zum Beispiel auch emotionale Fähigkeiten hätten oder sowas. Ne? Aber das haben wir noch nicht. Starke KI ist also Science Fiction sozusagen, aber schwache KI, das gibt es alles schon. Das ist aber der einzige Unterschied, der manchmal gemacht wird, aber es fragt eigentlich nie jemand, was heißt denn eigentlich künstliche Intelligenz? Und man kann ja dann fragen, was heißt denn eigentlich künstliche Intelligenz? In welchem Sinne von künstlich? Im Gegensatz zu natürlich? Oder was soll das denn heißen? Inwiefern ist das denn künstlich? Ist das genetisch künstlich durch die Herstellung oder ist das irgendwie phänomenal künstlich? Weiß man nicht so genau, kann man fragen. Und dann kann man aber andersrum fragen, was heißt denn eigentlich dann künstliche Intelligenz? Das ist nämlich auch nicht klar, weil Intelligenz auch in unserem Kontext jetzt zum Beispiel sehr vieldeutig ist. Es gibt auch sehr viele psychologische Theorien darüber, was eigentlich Intelligenz ist. Also es ist nicht mal klar, was bei Menschen Intelligenz bedeutet, was soll denn dann künstliche Intelligenz sein? Das war so die Idee. Und deswegen hat es mich so ein bisschen gestört, dass man immer von künstlicher Intelligenz simpliziter spricht, als wäre das völlig klar, dass das Ding halt intelligent ist und was das heißt. Und ich habe dann versucht, an verschiedenen Beispielen aufzuzeigen, warum dieser Begriff verkürzt ist, weil damit immer nur möglicherweise auf bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften rekurriert wird, zum Beispiel dass der Computer gut rechnen kann oder schnell rechnen kann oder viele Daten verarbeiten oder sowas. Ne? Das mag ein Teil von dem sein, was wir normalerweise unter Intelligenz verstehen, aber eben deckt nicht den gesamten Begriff ab. Und der zweite Teil war dann Understanding Us, und dann dachte ich mir, okay, wenn also völlig unklar ist, was künstliche was künstlich an KI ist und was intelligent an KI ist, warum reden wir denn dann einfach so? Ja, und habe versucht zu verstehen, warum wir diesen Begriff trotzdem gebrauchen, obwohl der so unklar ist. Und das kann jetzt daran liegen, dass es erstens eine Façon de parler einfach ist. Ne? Es weiß jeder, dass künstliche Intelligenz nicht intelligent ist, aber man spricht halt so und das ist völlig unproblematisch, weil das jeder weiß. Glaube ich aber nicht, weil sonst gäbe es ja nicht immer diese Utopien und Dystopien, die dann aufgemacht werden, weil die Leute offenbar doch irgendwie Unterschiedliches drunter verstehen. Der zweite Erklärungsansatz war eben Anthropomorphismus. Menschen haben immer alles anthropomorphisiert, Bäume, Pflanzen, Tiere, Götter, Wolken, Naturphänomene. Warum sollte man das nicht auch mit der Technik machen? Deswegen ist es so, dass es uns normal vorkommt, irgendwie von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Und das dritte war, dass wir das nicht gerne mögen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir können zwar mit der Technik umgehen und wir können alle unsere Waschmaschinen und Autos und Laptops bedienen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es funktioniert, aber eigentlich mögen wir das nicht. Das heißt, wenn wir irgendwas nicht wissen, dann versuchen wir uns einsichtige Erklärungen dafür auszudenken. Ja, wenn wir nicht wissen, genau wie die Welt entstanden ist, dann sagen wir Urknall. Ja, das weiß man auch nicht so genau, aber wir haben dann einen Begriff dafür, oder wir sagen, Gott hat die Welt erschaffen. Und wenn wir diese Maschinen verstehen wollen, dann sagen wir, die sind intelligent, weil das als Heuristik irgendwie im Umgang möglicherweise hilfreich ist, sich das vorzustellen. Also das waren so verschiedene Erklärungsansätze, Understanding Us, warum reden wir denn überhaupt so, wenn das so unklar ist.
Also Sie schränken das stark ein und dann machen Sie aber praktisch eine Volte in Ihrem Text und schreiben, trotz all dieser Einschränkungen, die Sie gemacht haben, ich muss mal den Satz vorlesen, weil ich den auch so schön finde, die Vorstellung einer starken künstlichen Intelligenz scheint den ohnehin morschen menschlichen Sonderstatus, der in einem zähen philosophisch-ethischen Rückzugsgefecht verteidigt wird, ernsthaft zu bedrohen. Was ist das für eine Art Bedrohung, von der Sie dann da reden?
Ja, das ist tatsächlich, das deutet so ein bisschen auf diese trans- und posthumanistischen Strömungen hin, wo es ja immer heißt, ja, die Menschen entweder müssen, also entweder utopisch, die Menschheit muss über sich hinauswachsen, die Menschheit muss überwunden werden, wir müssen uns alle uploaden und weiß ich nicht was, ne, oder eben dystopisch, die Maschinen werden die Herrschaft übernehmen und es wird alles ganz schlimm. Und das wird eben die KI machen, und zwar zum Zeitpunkt der Singularität, da wird die Superintelligenz dann übernehmen und dann ist die Menschheit passé sozusagen. So, kann man jetzt fragen, erstens ist das empirisch sehr wahrscheinlich, zweitens, selbst wenn das so wäre, was wäre denn dran schlimm? Ne, dann kann man bei Hans Jonas nachlesen, dass es einen Imperativ gibt, dass die Menschheit erhalten bleiben muss, dann kann man sich fragen, warum? Ne, weiß man nicht. Also er meint, man müsse in die Metaphysik schauen, um eine Begründung dafür zu kriegen. Möglicherweise, weiß ich nicht, kann man das vielleicht theologisch begründen oder so. Ich glaube, mit philosophischen Mitteln ist es schwierig. Natürlich kann man sagen, ja, Menschen sind, dann sind wir aber wieder bei dieser Subjektmetaphysik, Menschen sind Selbstzwecke, natürlich muss es Menschen geben und so weiter und so fort. Ja, aber es wird immer versucht, diesen Sonderstatus zu verteidigen, immer noch, obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht notwendig ist. Warum müssen Menschen die Krone der Schöpfung sein? Ne, wenn man's so, also der letzte Satz ist ja ein Zitat von Lamitri, einem meiner historischen Lieblingsphilosophen, der meint, Menschen sollten doch einsehen, dass sie auch nichts anderes sind als Tiere oder senkrecht kriechende Maschinen, was ich sehr schön finde. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das mit der KI und mit der starken KI alles nicht so schlimm, wenn man eben nicht mehr diesen Sonderstatus für sich behaupten muss.
Ja? Und Herr Leggeri, würden Sie auch so belassen und nonchalant dieser Bedrohung gegenüberstehen?
Ich so belassen war, weiß ich gar nicht, aber ich würde auf jeden Fall auch, klar, ich bin auch dafür, dass man sozusagen das hinterfragt, sondern das ist Menschen, keine Frage, gerade im Blick darauf, dass es auch andere Entitäten gibt und andere Organismen, die halt auch zentral sind. Was ich aber auch spannend fände bei diesem Transhumanismus-Diskurs, ist ja die Frage, ob diese, also zum einen gibt es ja verschiedene transhumanistische Diskurse so ein bisschen. Und das Spannende ist ja, dass diesen Sonderstatus wiederum auch genutzt wird von Transhumanisten. Also es gibt verschiedene, also wenn man zwei Bereiche aufmacht, gibt es also so eine Art epistemologischer Transhumanismus und Posthumanismus und ein technischer Posthumanismus, wenn man so will. Also das sind wirklich Leute, die sich die Chips einpflanzen lassen. Und da geht es ja auch eigentlich immer um Optimierung des Menschen. Man will länger leben, man will als Mensch natürlich auch viel mehr erleben, auch mich länger leben, mich aber gesund länger leben. Also ich habe vorhin noch mal kurz reingelesen in so einen transhumanistischen Text von Bostrom, oder wo er den Trans- und Posthumanismus ein bisschen darstellt, wo er auch sagt, wir müssen uns darüber mal Gedanken machen, wie großartig es sein könnte in 170 Jahren vielleicht, wenn wir alle 200 werden und dann das gesund zum Beispiel, dass wir... Sie haben dann viel mehr, schreibt er auch, viel mehr Möglichkeit, Musik wahrzunehmen. Ihm wird Mozart so vorkommen, das finde ich immer ganz toll, dieses Zitat, Mozart wird ihm so vorkommen wie Fahrstuhlmusik, weil sie eine ganz andere Musikerfahrung jetzt möglich gemacht haben. Also zum einen dieser starke hedonistische Gedanke dahinter, also viel mehr erleben, aber auch dieser starke rationale Gedanke. Also sie werden auch viel mehr wissen. Es geht um Erleben und um Wissen. Das finde ich interessant. Und auch da wieder hat der Mensch so eine Sonderstellung, weil er halt zu einer Art Übermensch ist. Auch mal so eine Idee, die immer wieder vorkommt bei den Transhumanisten, dass der Mensch über sich hinaus wächst. Also in so einer falsch verstandenen, natürlich falsch verstandenen Nietzsche-Rezeption.
Ja, genau. Also die TranshumanistInnen sind sich untereinander auch gar nicht so einig, ob sie sich auf Nietzsche beziehen wollen oder sollen als Urvater. Wer das sehr stark macht, ist Stefan Lorenz Sorgner, der geht hausieren mit dieser Idee, dass es also auf Nietzsche zurückgeht. Andere eben wie Bostrom zum Beispiel, die sagen, nein, wir beziehen uns nicht auf Nietzsche, weil Nietzsche ist nicht so gut angesehen möglicherweise, sondern wir sind jetzt diejenigen, die den klassischen Humanismus weitertreiben. Ne? Die beziehen sich dann eher da drauf, weil es besser wirkt wahrscheinlich. Mhm. Ja, also die sind sich da untereinander nicht so einig, aber tatsächlich kann man schon sagen, dass eben solche tatsächlich aufklärerischen Ideale wie eben Rationalität und so weiter da vermeintlich fortgeschrieben werden. Und die verlassen sich sehr stark auf die Naturwissenschaften natürlich in erster Linie, ja, haben aber trotzdem, wollen sich so einen humanistischen Anspruch geben. Die Posthumanisten dagegen nicht. Die haben nicht dieses humanistische Moment. Das bei den TranshumanistInnen ist es, glaube ich, tatsächlich bei den Posthumanisten ist es eher so, dass sie sagen, die Menschheit wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht in diesen Körpern, die haben mit Leiblichkeit haben die auch nichts am Hut. Ne? Die sagen, wir wollen diesen Körper nicht mehr haben, der ist irgendwie ständig kaputt und sterblich. Das ist alles blöd. Das wollen wir überwinden. Das heißt, wir müssen erstmal auf dem Zwischenschritt zum Cyborg werden und dann irgendwann brauchen wir eine rein virtuelle Existenz. So, das ist natürlich schwierig, weil man dazu möglicherweise eine dualistische Theorie des Geistes haben müsste. Und ich weiß nicht, wie plausibel die ist. Ne? Ich glaube nicht, dass es funktioniert mit dem Uploading, aber das ist jetzt eine empirische Spekulation. Ich glaube nicht, dass es geht. Da gibt es auch auf jeden Fall aus philosophischer Sicht, glaube ich, super interessante Hintergrundtheorien einfach aufzudecken, was die Leute alles von sich geben und was die aber eigentlich alles einkaufen müssen an Prämissen, wenn sie sowas sagen, das finde ich immer spannend.
Ich hänge immer noch an der künstlichen Intelligenz, auch weil sie beide ja den Gedanken stark gemacht haben, doch den Menschen aus seiner absolut dominanten Position und Mittelpunktsposition herauszurücken. Und auch im Blick auf so Fragen der menschlichen Natur. Es gibt ja auch so diese Vorstellung, wir verhalten uns ja eigentlich nicht sehr rational unserer natürlichen Umwelt, unseren Lebensgrundlagen gegenüber, indem wir sie zerstören. Ja? Wie wäre es denn, wenn wir einer künstlichen Intelligenz, die sehr viel rationaler agiert, die Verantwortung, die politische Verantwortung übertragen und sie unser Gemeinwesen regeln lassen nach rationalen Kriterien? Und diese künstliche Intelligenz würde uns dann in dem Sinne regieren, dass sie uns dazu zwingt, uns vernünftig zu verhalten. Also was weiß ich, jedem sein CO2-Kontingent zuteilt und sein Bewegungskontingent und so weiter. Dann würde uns die künstliche Intelligenz sozusagen vor unserer eigenen Natur beschützen. Was sagen Sie zu solchen Gedankengängen?
Also ich finde das immer problematisch. Ich glaube, weil der Mensch ja selbst so schwer auf den Begriff zu bringen ist, ist er halt auch so schwer mit ihm umzugehen, mit den Menschen. Das kennen wir ja alle, wenn wir andere Menschen treffen und auch selbst Probleme natürlich auch. Also ich glaube, wir sind halt nicht nur rational. Und wenn wir jetzt, aber gerade was wir halt dann häufig im technischen Diskurs halt sehen, dass wir halt unsere vermeintliche Rationalität in die Maschine materialisieren und manifestieren, dann haben wir so ein bisschen das Problem dieser Dialektik der Aufklärung, kann man vielleicht das auch auf den Begriff bringen, wenn es also ganz runtergebrochen natürlich auch grob vereinfacht, dass wenn alles nur noch rein rational und zahlenmäßig ist, es vielleicht gerade dann gar nicht mehr menschlich ist. Also wenn dann jeder sein Kontingent von CO2 bekommt und jeder sein Essen und seinen abgesteckten Raum etc. pp. Und auch dann, ich meine, das kann man ja auch weiterspinnen. Und das haben ja auch schon Leute weiter gesponnen in ganz grausamen Debatten und Möglichkeiten, wenn man dann auch transhumanistisch gedacht, ganz rational transhumanistisch gedacht, den bestmöglichen Menschen erschaffen möchte, dann würde man sich ja überlegen, ob man nicht zwei gute Menschen zusammenbringt. Also das ist ja auch eine sehr rationale Idee eigentlich. Und ist man, glaube ich, sehr schnell auch bei sehr eugenischen und Optimierungsvorstellungen. Und vielleicht ist das, und das kann man vielleicht dann doch aus dem Industrie 4.0 oder Industriediskurs ein bisschen lernen, worauf jetzt gerade stark gesetzt wird, dieses Bauchgefühl, dieses Leibliche. Vielleicht ist doch das etwas, also grob gefragt, was uns doch irgendwie ausmacht, dass wir auch scheitern können, dass wir auch Fehler machen können, dass wir auch vielleicht zu einem großen Anteil am Tag irrational handeln, was ein Problem des Menschen ist, aber vielleicht auch so eine Chance. Das könnte man überlegen, aber das rein Rationale würde mir jetzt persönlich zumindest Angst machen vielleicht.
Geht es Ihnen genauso vorweg?
Ja, ich weiß nicht, also kann man natürlich sagen, das ist ja gerade das Charmante an Menschen, dass die nicht immer rational sind und so, aber für den Umweltschutz bringt das natürlich erstmal nichts, muss man konstatieren wahrscheinlich. Und die Frage war ja, ob wir uns nicht sozusagen in einem Akt des Odysseus-Paternalismus eine allwissende KI als Regierung vorsetzen sollten, die dann alles für uns regelt und das besser macht, damit die Welt nicht untergeht. Also erstens müsste man, glaube ich, sehr technikoptimistisch sein, dass diese KI dann auch vertrauenswürdig ist und alles richtig macht. Ne? Und selbst wenn wir es nicht verstehen, wenn die Maschine nur 42 zu uns sagt, aber die wird es schon wissen. Ne? das ist schwierig. Und Menschen sind, glaube ich, auch so, dass sie das nicht gerne, die möchten sich nicht gerne in so eine Abhängigkeit begeben. Aber auch das ist ambivalent, weil wir begeben uns ja im Alltag auch ständig in die Abhängigkeit von Technologien und das macht uns nichts aus. Oder wir merken das überhaupt nicht. Ne? Also ich weiß nicht, man könnte drüber spekulieren, ob also es gäbe wahrscheinlich Protest dagegen, aber es könnte auch in dem Fall sein, man gewöhnt sich ja an alles, dass man irgendwann denken würde, das wäre doch eine ganz vernünftige Lösung vielleicht. Vielleicht ein Tipp, wer es noch nicht gelesen hat, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Sehr nettes Buch und da wird leider zum Schluss die KI nicht zur Regierung, weil die Leute die vorher zerstören. Jetzt habe ich es gespoilert, Entschuldigung. Aber,
da gibt es eine Frage, bitte.
Ja.
Also wenn Sie es besser verstanden haben als ich, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Bei mir ist sie nicht ganz angekommen.
Ja, im Moment wäre es ganz unverantwortlich, die Verantwortung auf die Maschinen zu übertragen, weil die zwar irgendwelche Ergebnisse liefern können, aber die können ihre Entscheidungen nicht rechtfertigen, können uns nicht gute Gründe geben, warum wir uns dann an diesen Ergebnissen orientieren sollten. Das heißt, dass wir aus dieser Verantwortung nicht rauskommen, zumindest momentan nicht. Ne? Das war der Punkt. Genau. Also das ist tatsächlich so. Das ist ja auch leider werden ja schon ziemlich gewichtige Entscheidungen auf der Grundlage von zum Beispiel prädiktiven Technologien getroffen, ne? Predictive AI oder sowas. Und,
Sie meinen diese polizeilichen Anwendungen?
Zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn man sich dann darauf verlässt, weil man denkt, die Maschine sei ja viel neutraler und vorurteilslos und so weiter und so fort. Ne, und auch nicht nur in diesem Polizeikontext, sondern auch, dass Stellenbesetzungen jetzt irgendwie durch Algorithmen natürlich absolviert werden sollen und sowas. Aber das ist natürlich erstens ein Trugschluss, weil Algorithmen sehr wohl durch Bias belastet sind, weil der einfach reinkommt dadurch, dass Menschen diese Programme programmieren. Ne? Dadurch kommt der Bias rein, kommt auch nicht mehr raus. Man muss dann nur immer gucken, welcher drin ist. Aber dass man eben die Verantwortung komplett abgibt, das funktioniert tatsächlich nicht. Ne? Auch selbstfahrende Autos wären so ein Stichwort. Das Auto muss sich dann entscheiden, ob es in einem Trolley-Fall lieber einen oder fünf tot fährt. Ne? Und dann soll das noch irgendwie Auswirkungen haben, welche persönlichen Eigenschaften diese potenziellen Opfer haben. Ganz schrecklich, ne? Dieses Moral Machine Experiment, bei dem alle mitmachen konnten. Und da wird dann abgefragt, als guter Utilitarist, wie würden Sie denn entscheiden? So, dann weiß man natürlich, wenn man so ein Experiment macht, wie die Leute entscheiden würden, aber man weiß immer noch nicht, was richtig oder falsch wäre. Ne? Die normative Frage ist nicht beantwortet und man kann nicht einfach die Verantwortung an das Auto abgeben und sagen, die Maschine hat es ausgerechnet, dann muss es ja richtig sein. Das geht nicht.
Ich will noch mal ganz kurz das unterstreichen mit einem kurzen Satz, was ein bisschen auch die Brücke zur anthropophilen Technikgestaltung schlägt. Das war ja das große Problem oder der Entwicklung der Anthropotechnik auch, so ein bisschen auch der 50er Jahre Cockpit-Design zum Beispiel. Immer die, natürlich entscheidet am Endeffekt der Mensch, aber was du auch sagtest, erstmal die Informationen zum Menschen zu bringen und Komplexität zu reduzieren, dafür war die Maschine da. Aus ganz, ganz vielen Möglichkeiten holt die Maschine dann 3, 4 raus, wo der Mensch situativ einfach schnell reagieren kann. Das war so im Cockpit-Design die große Frage, wie kann man die komplexe Außenwelt rüberspiegeln? Also würde ich auch vollkommen zustimmen. Es geht gar nicht so stark darum, dass der Mensch jetzt allein Verantwortung hat. Wir müssen schon früher ansetzen und gucken, wie kommt überhaupt die Möglichkeit, die verschiedenen Entscheidungsoptionen zusammen überhaupt, bis die der Mensch dann fällt. Er ist ja nicht im leeren Raum, er hat nicht 800 Entscheidungen, sondern 3, 4 werden von der Maschine prozessiert zum Beispiel. Und was dahinter passiert, sehr häufig, bleibt eine Blackbox. Das würde ich nochmal unterstreichen, was du sagtest.
Noch eine weitere Frage.
Also darf ich ganz kurz nur sagen, diese These, dass Technik neutral sei, die wird heute in der Technikphilosophie eigentlich nicht mehr vertreten. Ne, vielleicht von PraktikerInnen noch eher, ne, von Leuten, die mit der Technik arbeiten, die Technik entwickeln. Die sagen, warum? Ich schreibe ja nur das Programm, was die Leute dann damit machen, das ist ja deren Sache. Ne, aber in der Technikphilosophie wird diese These nicht mehr vertreten. Also, das ist ja vielleicht schon mal gut.
Ja, was ich vorhin meinte, glaube ich, damit war eher die Sache, dass man natürlich Technik halt lange Zeit eher so als Dämon gesehen hat. Die 50er Jahre war immer so nach dem Zweiten Weltkrieg, auch gerade im deutschsprachigen Raum, der Technik-Dämon und will uns alle zerstören. Und da konnten sich natürlich dann immer schön die Ingenieure rausnehmen und sagen, ja okay, Technik an sich ist natürlich ganz grausam, aber wir konnten nichts dafür, wir sind nur die Macher gewesen. Und dagegen meine ich eher, da wäre ich vollkommen bei dir und würde auch sagen, das Problem, glaube ich, was wir brauchen, so ein bisschen, um halt auch einen Werkzeugkasten zu haben, um diese Technik oder um bestimmte Techniknutzung und Technikgebrauch zu kritisieren, würde ich sagen, erstmal ein historisch-genealogisches Bewusstsein, wie es zu dieser Gelassenheit teilweise, die wir heute haben und zu dieser intuitiven Nutzung gekommen ist. Weil ich glaube, wir brauchen das, um die Bilder, die wir heute mit Technik haben und diese Selbstverständlichkeit bei Computerspielen beim Handygebrauch, beim Datenabruf, bei dem Filter bei Instagram, bei dem digitalen Selbstbild etc. Wir müssen, glaube ich, verstehen, wie wir da hingekommen sind. Und dann, glaube ich, können wir es kritisieren auch. Da bin ich vollkommen, wäre ich vollkommen dabei, dass wir dann auch sagen, gäbe es eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie eine Technik ausgesehen hätte oder eine Menschheit, die sich anders entwickelt hätte. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube aber, wir können, das ist die Hoffnung so ein bisschen, wenn wir technisches Wissen haben über Technik, auch in der Schule schon anfangen zu sagen, wie funktioniert das? Wie können wir Kritikpunkte auch ansetzen im digitalen Zeitalter? Wie kann man auch das Selbstbild vielleicht in irgendeiner Form verbinden mit dem digitalen Selbst, aber auch davon trennen vielleicht. Wie viel von mir ist das Facebook-Profil? Wie viel von mir ist das Instagram-Profil? Und was macht das auch mit meinem Selbstbild? Das wäre ja auch eine Frage, die über neoliberale Strukturen auch hinausgeht, die aber mit einbringt. Warum überhaupt diese Klickzahlen? Ich glaube, man braucht aber dafür, würde ich zumindest argumentieren, man muss leider den durchschnittliche Geschichte machen, weil sonst versteht man, glaube ich, Entwicklung heute schwer, würde ich sagen. Dann, glaube ich, kann man auf jeden Fall da ansetzen und hätte vielleicht sogar eine Möglichkeit, das nicht zu dekonstruieren, aber dann zumindest den Menschen, die Technik benutzen, so viel Wissen oder so viel Bildung an die Hand zu geben, um dann selbst entscheiden zu können, wollt ihr das denn trotzdem machen? Wenn die sagen, ja, okay, freier Mensch, dann würde ich auch sagen, do it.
Jetzt kommt Berwart, Sie als Nächster. Informationsfluss halt bei dem Buch einseitig ist, bei dem Tablet nicht, um dann heiliges Worte zu verwenden. Der Mensch wird durch diese neuen Arten von Technik zum Bestand. Und das ist auch, das geht in die gleiche Richtung, wie Sie haben gesagt, die Technik wird immer nutzerfreundlicher und jetzt ist sie so nutzerfreundlich und so weit entwickelt, dass man sie immer bei sich trägt und der Mensch selbst, also dieses Verhältnis hat sich geändert, wie gesagt, in der Industrialisierung. Dann kam die Nutzerfreundlichkeit, aber jetzt dadurch, dass wir das immer mit uns gut tragen, passt sich nicht der Mensch wieder auf die Technik an, weil er sozusagen zu Bestand wird. Wenn ich jetzt mein Instagram, wenn ich erfolgreich auf Instagram sein will, dann lade ich Sachen so hoch, wie ich weiß, dass der Algorithmus sie in meinem Sinne weiterverbreitet. Ob wir da nicht jetzt gerade bei den großen, erfolgreichen Technologien, KI und so weiter, wieder diesen Trend in eine andere Richtung. Mensch sich an die Maschine anpasst und dass genau das auch die Gefahr ist, der Mensch zum Produkt. Die Gefahr, wenn man halt die Menschen erhalten will, dass der Mensch zum Bestand wird.
Ja, das glaube ich auch. Und
also
das
ich wiederhole ja kurz die Frage fürs Protokoll, die Gefahr nicht sei, dass der Mensch heute zunehmend an die Maschinen und die Maschinenwelt angepasst wird.
Genau, das hatte ich ja vorher auch schon vermutet, da gebe ich Ihnen völlig recht. Beim Informationsfluss bin ich mir nicht so sicher, was Sie meinen, dass der in beide Richtungen geht. Also das Tablet kann damit getrackt werden oder was?
Achso. Ja, genau, also es kommt natürlich davon, was man damit macht. Aber der Unterschied zum Buch ist, beim Buch ziehe ich die Information aus dem Buch. Wenn ich jetzt auf Facebook oder eine Suchmaschine unterwegs bin, in meinem Tablet, dann fließt die Information ja nicht nur von dem Tablet zu mir, sondern
das ist richtig.
Auch in die andere Richtung. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied.
Okay, aber wenn ich jetzt mit meinem E-Book-Reader im Bett sitze, dann ist es möglicherweise, weiß ich nicht.
Nee, dann geht es auch in beide Richtungen.
Geht es auch in beide
Richtungen. Wie lange Sie auf jeder Seite sind und wo Sie an
den okay.
Ist ja auch alles individuell.
Ja, gut, dann verstehe ich es. Danke.
Ja.
Vielleicht, vielen Dank, vielleicht setzen noch nur zu Heidegger. Ich bin vollkommen bei Ihnen, würde auch sagen, dass Heidegger was erkannt hat, dass irgendwie Denken gleichzeitig dann technisch wird, ist ja der große Gedanke. Trotzdem würde ich auch Heidegger immer so ein bisschen dekonstruieren und sagen, ich meine, der Typ ist halt, ich weiß nicht, wie viel Ahnung Heidegger von Technik hat im Endeffekt. Wenn er 1970 oder 60 schreibt, irgendwie die Kybernetik löst die Philosophie ab, da muss man echt konkret gucken, was Heidegger da genau von der Kybernetik verstanden hat in den 60er Jahren und auch vom Technikdiskurs. Also ich bin da immer so kritisch oder skeptisch zumindest, weil Heidegger, also super spannend auf jeden Fall die Idee, aber teilweise auch mit so einer Brechstange, ne, gegen Technik. Und dann würde ich sagen, vielleicht sind die Grautöne doch stärker in der Zeit nochmal. Also wenn ich nur dazu, obwohl ich vollkommen mitgehen würde, dass er das, was er erkannt hat, aber haben andere auch schon erkannt, schon früher, dass Technik irgendwie unser Denken formt und wir nicht mehr frei, wie können wir außerhalb vom technischen Bestand auch denken, wenn das Denken selbst technisch wird, im Gestell dann im Endeffekt.
Wenn Sie geantwortet haben, würde ich zur nächsten Frage, ich glaube, dort waren noch Fragen, oder habe ich, weiß nicht, bei Ihnen? Hat sich erledigt?
Genau, sich hat mich auch gemeldet. Ich meine, Dialektik der Aufklärung wird ja schon genannt und auch noch Anthropophilie. Und da wollte ich auch nochmal auf das normative Moment kommen, dass eben Anthropophilie halt quasi dieses zynische Moment eventuell hat, dass eben sich genau quasi an das Schlechteste den Menschen quasi angepasst wird. Also an quasi den sinnlichen Neigungen, was sich in das Lustprinzip angepasst wird. Und das ist ja eigentlich, könnte man sagen, dass eigentlich gerade eine Grundidee von humanistischen oder überhaupt von normativen Ethiken es ja war, dass eben das Anthropophil ja gerade ist, darüber hinaus zu wachsen, indem man sich quasi selbst überwindet. Und man könnte einerseits sagen, okay, das ist ja gerade das Wunderbare, dass wir jetzt eben halt nicht mehr zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip vermitteln müssen, dass wir halt nicht mehr diese Frustrationstoleranz entwickeln müssen. Und da ist dann eben, würde ich sagen, eben wirklich das Riesige, was dann eben Mensch ja, das Alleinstellungsmerkmal des Menschen ja oft nicht quasi Krone der Schöpfung, sondern das Alleinstellungsmerkmal gerade das Mängelwesen, dass sowohl Tiere als auch Gott quasi nicht diese Potenzialität haben. Also Tiere quasi nur Instinkt, Gott quasi nur reines Sein, reines, also keine Frage, keine Probleme. Und das quasi sobald dieses Moment des Realitätsprinzips, des eben überhaupt etwas Lust zurückhalten müssen und etwas anvisieren müssen, dass wenn das als utopische Idee hinausgenommen wird, dass dann aber letztlich, das würde Kant sagen, würde Sinn vielleicht auch Heidegger, dass dann auch Werte an sich oder überhaupt streben, weil wenn man dann quasi reine Funktionalität hat, das dann eben halt wirklich sagen kann, schön und gut, aber dadurch ist dann auch eigentlich die Idee vom Wert komplett verloren. Ja.
Also die Frage, um sie nochmal kurz aufzugreifen, welchen Werten eigentlich anthropophile Technik folgt oder ob sie nicht eine Wertabsenkung oder Negierung sogar vornimmt.
Vielen lieben Dank, also das finde ich einen super spannenden Gedanke, gerade weil das ja was ist, was wir vielleicht auch jetzt zu wenig besprochen haben. Diese Idee, was das bei mir getriggert hat, ist die Frage nach dieser Irrationalität in der Technik, auch dieses Lustvolle, das Emotional teilweise auch, also der jetzt der Gebrauch selbst Freude macht und gar nicht vielleicht so stark uns rational, also kognitiv begeistert, sondern gerade, ich meine, Sie müssen ja nur mal so ein Apple-Ding auspacken, das ist ja fast sakral, diese weiße Oberfläche etc. Es hat ja irgendwas, deswegen stehen die Leute ja auch irgendwie zwei Wochen vor so einem Shop an. Das hat ja irgendwas. Also Technik ist halt nicht so rein rational und glatt, sondern sie hat irgendwas, was sie auch, und das fand ich spannend mit dem Lustprinzip, auch das, und dann gleichzeitig bereitet sie wahrscheinlich auch Lust über soziale Medien etc. Und das finde ich interessant, also da müsste man nochmal sich mehr Gedanken drüber machen.
Ja. Also ich finde, die Pointe ist ja, dass quasi es gerade das Rationale an der Technik ist, dass sie eben das Lustprinzip bedient. Also dass quasi das Lustprinzip und Rationalität in dem Sinne keine Gegensätze sind, okay, sondern indem halt jetzt die Technik zum Beispiel extrem auf das Lustprinzip quasi nach dem Motto alles so schnell verfügbar wie möglich, ist das ja extrem rationalisierend, die auf das Lustprinzip geht, aber das ist quasi das normative Moment, das Sollensmoment, das ist ja also gerade dieses Absurde, dass eben nur indem wir halt quasi unsere fleischliche, tierische, wie immer man es auch nennen will, Lust verneinen, dass dann da überhaupt Werte, überhaupt Sinn, überhaupt Bedeutung und so weiter und so fort halt entstehen können. Also dass eben halt Lust und Ratio, Emotion und Ratio halt in dem Sinne nicht immer im Gegenteil sein müssen.
Sehr interessant. Ja, vollkommen d'accord. Finde ich super, finde ich spannend. Wäre vielleicht auch nochmal mit dem, was Sie sagten, so eine spannende Kritikpunkt ja nochmal da ansetzen mit dieser Idee, um zu schauen, wie sich Lust und Ratio verbindet unter so einem Funktions- und vielleicht auch in irgendeiner Form ökonomischen Grundsatz oder Effizienzgrundsatz. Sehr interessant, ja.
Also ich bin jetzt ganz froh, dass Sie zum Schluss noch gesagt haben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Emotionen und Rationalität nicht unbedingt Gegenspieler sein müssen, richtig?
Genau.
Ja, das glaube ich auch. Also das mit dem Lustprinzip, das war jetzt möglicherweise sehr freudsch gefärbt, ne? Wenn man natürlich, aber Hedonismus muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Wenn man jetzt eher epikureisch liest, ne, dann kann es ja ein großer Teil des guten Lebens sein. Also ich wollte nochmal hier nicht, dass die Lust hier so verteufelt wird. Ne? Das muss nicht unbedingt sein, würde ich sagen. Und zur Mängelwesen-These, vielleicht kannst du dann auch nochmal was dazu sagen. Ich verstehe die immer nicht ganz, muss ich sagen. Warum sollten Menschen Mängelwesen sein im Gegensatz zu Tieren oder möglicherweise zu einer künstlichen Intelligenz oder so? Alle möglichen Wesen haben ja bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. So, und manche Eigenschaften und Fähigkeiten haben die nicht, die aber andere haben. So, Menschen können jetzt normalerweise nicht Infrarot sehen oder haben keinen, Infraschall oder hören oder sowas. Ne? Aber es gibt auch verschiedene Tiere, die Verschiedenes können. Insofern wäre ja eigentlich jedes Wesen entweder ein Mängelwesen, weil jedes Wesen irgendwas nicht kann, oder es gibt halt kein Mängelwesen, weil alle können halt das, was sie können. Deswegen ist mir ein bisschen, also ich verstehe immer nicht so ganz, warum Menschen Mängelwesen sind im Vergleich zu anderen Wesen. Und dann ist ja die Narration immer, und das wird dann mit der Technik kompensiert und so. Ja, aber
ist das nicht ein bisschen so ein Sophismus, halt zu sagen, weil es dann quasi quantitative und qualitative Sachen, also in dem Sinne, wir hatten ja schon Leiblichkeit, aber eben auch Zeitlichkeit, dass eben der Mensch quasi, das würden ja, also dieses Negationsprinzip, dass quasi der Mensch etwas spüren will oder etwas gerade spürt, aber quasi es verneinen kann. Oder dass der Mensch halt eben, also jetzt auch um wieder einen schlechten Heiliger zu machen, halt das zum Tode sein. Aber dass das quasi dieses Moment halt ein qualitativ anderes ist, weil es halt eben nicht das reine Sein quasi, etwas ist da und zum Beispiel wenn ein Tier konditioniert ist, klar kann man auch sagen, ein Tier will irgendwas essen, aber es ist konditioniert, aber es ist ja was, ist ja selber dann immer noch auf einer rein sinnlichen Ebene. Aber quasi dieses Moment des, ich kann mir theoretisch gesehen etwas, zum Beispiel einen kategorischen Imperativ oder überhaupt symbolische Logik vorstellen und dadurch quasi diese Ambivalenz des quasi Geteiltseins spüren. Dass, ich meine, das schaffen ja selbst halt die Leute, die halt Affenkognition untersuchen, kommen ja halt immer nur so weit, dass sie dann halt dem Affen eine gewisse Zeichennutzung halt attestieren können, aber es hört ja irgendwann auf.
Genau, aber warum ist entweder das eine oder das andere mangelhaft? Das verstehe ich immer nicht. Ne?
Also ich glaube, das wissen wir jetzt, aber das quasi eben mangelhaft in dem Sinne halt das, also das ist ja doch ein bisschen die Quante, dass also der Mangel ja gerade das Tolle ist, weil der Affe hat quasi nicht diese Qual der Wahl, er hat, kann sich quasi nicht, wir haben jetzt 20 Stunden hinsetzen und quasi über eine Sache nachdenken, das ist dem Tier nicht möglich. Und dass eben, ja, die Menschen das halt schon möglich machen, man kann es einerseits eben halt Mangel nennen oder halt eben gerade das, aber also weil gerade da drin ja dieser Dualismus steckt, dass es einerseits ein Mangel zu sein scheint, weil ich nicht reine Präsenz haben kann wie ein Tier oder wie ein Gott, aber dass dadurch eben halt gerade überhaupt irgendeine Idee von Werthaftigkeit, von Potenzialität jenseits von einem reinen Sein halt irgendwie immer wächst. Also ich finde das, zumindest kann man das halt logisch nicht so einfach dekonstruieren halt, also dass man aufpassen muss, dass man dann nicht halt Sachen nivelliert, die eventuell dann doch auf anderen Ebenen.
Genau. Nur dann eben, wenn dieser dialektische Umschlag kommt, scheint es mir eben wieder gerade kein Mangel zu sein. Das
genau,
hatten Sie
genau,
auch gesagt, ne?
Zusammen.
Ja, okay.
Wenn Sie gestatten, ich würde gerne noch eine weitere Frage unterbringen, die aus der Richtung angemeldet war, in unserer zu Ende gehenden Zeit.
Nur ganz kurz, ich habe das sehr interessiert und perplex verfolgt, was ich gehört habe. Seit Beginn unserer Projektwoche ging eigentlich schon davon aus, dass so Sachen wie Natur-Kultur-Differenzen eigentlich dass die Hinfälle sind seit langem. Das war auch das ist sozusagen noch ein Ausgangspunkt von Natur und Technik. Das ist der Trend, das ist der Fotografer, der alles irgendwie managt und so. Das ist ein seltsames Menschenbild. Wir haben sogar schon am Beginn, quasi am zweiten Tag, den Umweltbegriff erledigt und waren dabei, eine Petition zu verabschieden, die Abhaben des Umweltministeriums verlangen soll. Und eigentlich war das hier schon auf einer, ja, etwas anders gelaufen. Das wundert mich, das macht mich jetzt gerade sehr, sehr irritiert, nicht regelrecht, wenn ich sehe, dass die Technikphilosophie ja mit Ernst Kappen oder so sehr, sehr stark Technikgebrauch, Werkzeugherstellung an den Menschen, an natürliche Dinge zurückbindet, die sie, so schien es mir zumindest, das ist eine Nachfrage, ja, die sie von den Menschen, von denen wir gesprochen haben, abgekoppelt haben. Sie haben sozusagen radikal in die Richtung Veröffentlichung, seiner Technisierung gedacht, aber von diesen seinen biologischen Existenzen haben wir eigentlich abgekoppelt. Und was kann eine Technikphilosophie, wie Sie jetzt, präsentiert haben, eigentlich dann sagen, beitragen in den Gesprächen, die wir hier führen, über den Schlamassel, in dem wir stecken, in dem ökologischen, wenn Sie mit der Natur, mit Biologie nichts zu tun haben möchte?
Das verstehe ich, glaube ich, nicht ganz. Ich versuche mal.
Vielleicht wäre eine Präzisierung der Frage möglich.
So wie ich das verstanden habe, was Sie gesagt haben, ja, haben Sie Ihre Menschenbilder und das Bild des Menschen mit seiner Technik von natürlichen Grundlagen abgekoppelt, weil sie in zwei Dinge sind, die Technik und Natur. Jetzt legen wir aber in Problemkomplex, der sehr viel mit Natur zu tun hat. Ja? Also Stichwort Ökologie, Klimawandel, Prozesse und so weiter. Was kann eine Technikphilosophie, die jetzt, so wie ich es verstanden habe, sich von dieser Biologie abkoppelt, was kann die sagen, was kann die beitragen im Gespräch, um diese Probleme zu lösen?
Also ich weiß nicht, wodurch wir den Eindruck erweckt haben, dass wir uns von der Biologie abkoppeln. Das habe ich nicht ganz mitbekommen, glaube ich. Also Technikphilosophie sagt schon auch was zu Biologischem, ne? Zum Beispiel, wenn Sie technikethische Fragen auch an Reproduktionstechnologien oder sowas stellen. Also wir haben mit Biologie durchaus was zu tun, deswegen habe ich es jetzt, weiß ich nicht so genau. Und inwiefern wirkt sich die Biologie auf die Klimaproblematik aus? Denken Sie, dass Menschen von Natur aus geneigt sind, bestimmte Dinge zu tun, die schlecht für die Umwelt sind? Oder wie ist da der Zusammenhang? Ich glaube, dass man tatsächlich, also erstens kann man aus technikphilosophischer Perspektive immer erstmal theoretisch was sagen, ne? Was wir schon hatten, man hinterfragt dann Begriffe und so weiter. Man kann natürlich aus ethischer Perspektive auch bestimmte Lösungsmaßnahmen für Probleme hinterfragen. Zum Beispiel, ist es eine gute Idee, jetzt Climate Engineering zu betreiben? Na, oder sollten wir doch vielleicht eher auf Aufklärung setzen und dass die Leute sich anders verhalten? Und wir sehen ja jetzt gerade, dass es möglich ist, dass Leute sich komplett anders verhalten, wenn es sein muss. Ja, wenn man den Leuten jetzt beibringen könnte, dass es im Normalfall auch sein muss, dann wäre dadurch vielleicht schon was gewonnen. Mir war jetzt der Zusammenhang zwischen Biologie, Klima und Philosophie und warum die nichts miteinander zu tun haben, nicht so ganz klar.
Vielleicht, wenn Herr Giri ergänzt.
Vielleicht ganz kurz, das Spannende ist, glaube ich, dabei, was ich Philosophie kann, und ich hoffe, das haben wir so ein bisschen dargestellt heute auch. Also erstmal finde ich super, dass wir Sie irritiert haben. Ich hoffe, wir haben Sie alle irritiert. Das schadet nicht, wenn man sozusagen, wenn nicht alles immer so kommt, wie man sich das vorstellt, sondern man Irritationen hat. Also im Unterschied zur intuitiven Technik ist das schon, wenn man das mal irritiert. Das Spannende ist so ein bisschen, glaube ich, wenn man nochmal schaut, auch das Problem, wo wir heute sind. Also was ich immer stark machen würde, ist halt überhaupt, wie kamen wir da hin und was für Probleme haben wir überhaupt? Also wie das, worauf Sie anspielen, glaube ich, vielleicht ist dieses auch dieses Geoengineering zum Beispiel. Der Mensch als Homo faber greift irgendwo ein. Ne? Die Idee, dass er vorsätzlich das Klimasystem ändert, um halt den Klimawandel abzumildern. Aber wirklich wieder die Idee des Homo faber, dass der Mensch mit dahinter steht, der Mensch kann irgendwo eingreifen zum Beispiel, hat die Macht dazu. Das ist die erste philosophische Richtung, zu sagen, okay, scheinbar ist das Menschenbild dahinter, was irgendwo eingreift und die Natur auch so kollektiv singular, weil Natur sieht man ja eigentlich nicht, man sieht zwar Bäume, aber Natur sieht man nicht, um das auch wieder zu ändern. Das wäre die erste Ebene, sag ich mal. Wir gehen mal eine Etage tiefer und sagen, okay, woher kommt überhaupt diese Idee und der Begriff des Geoengineering? Der wurde halt von Marchetti in den 70er Jahren gemacht. Und wer ist überhaupt dieser Marchetti? Das ist eigentlich ein Systemkybernetiker, der auch so Texte geschrieben hat wie Society as a Learning System, wo er auch so Texte zitiert von Wildsey, Life is an Algorithm. Also was für ein Denken hat wiederum diese Idee in den 80er Jahren? Und was macht die Kybernetik? Also wenn man eine Gesellschaft als eine Society as a Learning System versteht, dann hat man auch Eingreifsideen. Wenn man alle mit Feedback-mechanistischen, weil man diese Gesellschaft halt als Feedback-Mechanismus funktioniert und damit auch steuerbar macht. Das ist Kybernetik als Steuerungswissenschaft. Und dieser Person gründet dann irgendwie diesen Geoengineering-Begriff. Und das ist schon mal interessant. Da kann die Philosophie, glaube ich, ansetzen. Und dann schauen, wie sich das wiederum in anderen Debatten heute immer noch mit Menschenbildern verhält. Und da würde ich sagen, kann die Technikphilosophie auch viel leisten. Würde ich auch sagen, also erste Schritt danach wäre dann die ethische Frage, glaube ich auch. Aber erstmal eine Dekonstruktion oder vielleicht, das ist zu hart, vielleicht eher so eine kritische Analyse der Denkkonzepte und Denkkollektive liefern. Und dann muss man leider wahrscheinlich auch dann irgendwann den Naturbegriff, den Umweltbegriff auch hinterfragen. Und wie ich dann sagte, auch die Natürlichung oder Vernatürlichung der Technik hinterfragen.
Vielleicht kann ich noch einen Brückenschlag versuchen, weil Sie ja vorhin gesagt haben, dass man Technik als neutral ansieht, das sei ja vorbei in der Technikphilosophie. Gibt es denn ethische Maßstäbe, weil Sie ja auch über Ethik der Technik arbeiten, ethische Maßstäbe, dass man zum Beispiel Technik beurteilt im Hinblick auf Umweltauswirkungen? Wird darüber nachgedacht in der Technikphilosophie?
Es wird nachgedacht, aber es gibt jetzt nicht die Maßstäbe, die man, also die, das ist möglicherweise ein verbreitetes Missverständnis. Die EthikerInnen sind nicht die, die mit dem Katalog um die Ecke kommen und den Leuten sagen, was zu tun ist. Das ist nicht so. Normalerweise, man denkt nach natürlich über diese Zusammenhänge und über normative Fragen. Man kann auch, wenn man sehr, sehr angewandt ist oder möglicherweise in einer Kommission sitzt, kann man Lösungsvorschläge erarbeiten. Ja, aber wir sind nicht die mit dem Katalog. Das klang jetzt gerade so ein bisschen so. Aber klar, natürlich wird über solche Fragen nachgedacht. Aber dann auch in der Reihenfolge. Erstmal, was ist denn das überhaupt? Ja, man guckt sich dann das Phänomen oder den Begriff erstmal genauer an und versucht dann, wenn man genauer weiß, womit man es zu tun hat, auch diese normativen Fragen zu stellen und möglicherweise zu beantworten, aber immer sozusagen in einem konditionalen Modus. Ne, wenn wir jetzt diese normativen Annahmen haben, dann kommen wir zu dem Schluss. Aber es ist nicht so, dass man jetzt mit fertigen Lösungen, die man über alles stülpen könnte, daherkommt. Das ist nicht so.
Dann gucke ich nochmal in die Runde, ob noch eine Frage aufgetaucht ist. Und wenn...
Ich habe schon zu viel gesagt, aber darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, bitte.
Also ich noch einmal diese kurze Signaturkultur-Sache, die Sie gesagt haben. Ich finde das im Endeffekt ein bisschen erschreckend, weil das für mich so ein poststrukturalistischer halt, was man da oft so sagt, es gibt diesen Unterschied halt gar nicht, weil alles konstruiert ist. Aber ich finde, das ist halt auch eine Verwischung, dass natürlich der Unterschied jetzt halt nicht in diesem ganz, ganz tiefen Sinne gehen muss, aber den komplett einebnen zu wollen. Es wäre ein bisschen, finde ich, als wenn man sagen würde, es gibt keinen Altruismus, weil in letzter Instanz jede Handlung egoistisch sein muss, was auf einer höheren Ebene halt dieser Unterschied ja schon noch da ist. Und sonst wäre eigentlich auch die ganze Philosophie, die jetzt so normativ, der Begriff des Normativen eigentlich komplett hinfällig, wenn man zwischen Natur und Kultur jetzt quasi keine irgendwie mögliche Trennung mehr machen würde.
Da damit die Diskussion der ganzen letzten Tage nochmal neu aufgerollt würde, die seit Freitag hier läuft, würde ich mal sagen, das können Sie vielleicht privat austragen, die Debatte, oder mit größerer Beteiligung, wie auch immer Sie wollen. Ich würde erstmal danken hier für unser Gespräch über Mensch und Technik, unsere technischen Umwelten, Birgit Beck von der Technischen Universität Berlin und Kevin Leggeri von der TU Darmstadt. Vielen Dank fürs Gespräch und danke an Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Thank you.